Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFF, Unfallmedizinischer Fachverlag. Wer kennt es nicht? Man beginnt seine Schicht in der Notaufnahme und was passiert den ganzen Tag? Apoplexien, interkranielle Blutungen, Lungenembolie, akutes Abdomen, Polytrauma. Ihr kennt das. Jeder Fall braucht seine eigene Behandlung. Wer soll sich das alles merken? Wir von UFF können helfen. Mit dem Buch Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Erfahrt mehr über die wundersame Wirkung von Bachblüten bei Aortendissektion, von Belladonna bei einer Sepsis, von Arnika bei COPD. Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Nur bei UFF, eurem unfallmedizinischen Fachverlag. Und nun viel Spaß mit Fuck My Brain und UFF.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fucked My Brain. Heute ist es eine besondere Folge, denn wir werden uns heute mit Politik befassen. Wir sind nämlich im Politember und ich bin natürlich nicht wir, sondern wir sind zu zweit und Tobi ist natürlich auch am anderen Mic am Start. Was geht?
Hallo liebe Menschen und viele Grüße von eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Surinam diese Woche, beziehungsweise in Surinam diese Woche. Ja. Der Politember, danke nochmal Noah für diese sensationelle Wortschöpfung.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Der Politember hat begonnen und es sind Wahlen im September.
Das habt ihr, glaube ich, alle mitbekommen. Man merkt auch, dass Wahlen sind. Ne? Die Shitshow ist richtig hart am Losgehen und am Weitergehen, würde ich eigentlich eher sagen. Die Leute, also die Politiker beschmeißen sich gerne mit Kacke, um sich gegenseitig abzuwerten, habe ich das Gefühl. Wie ist da dein Empfinden?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, aus dem Grund übernehmen wir mit unserem Podcast auch so eine kleine, ich sag mal, gesellschaftliche Verantwortung.
Ja, schon ein bisschen,
ne? Wahlkampf, ich weiß nicht, wie da so dein Eindruck ist, aber bisher ist ja neben dem mit Kacke um sich werfen der Wahlkampf eigentlich relativ inhaltsleer.
Ja, finde ich schon. Also es geht tatsächlich nicht um die Substanz des großen ganzen Problems, sondern wir bewegen uns immer am Rand und schimpfen eigentlich viel mehr. Also wie wir schon gerade eben sagten, wir sind viel mehr dabei, uns zu eliminieren, als wirklich diese großen strukturellen, systematischen Probleme anzugehen und zu sagen, hey, hier habe ich eine Lösung für euch. Was haltet ihr davon? Seid ihr davon überzeugt? Dann wählt uns. Sondern es ist vielmehr dieses, ja, wir haben euch die letzten Monate ja schon gesagt, wofür wir eigentlich stehen. Und
noch nicht
jetzt
mal
geht's
das,
irgendwie,
ich den Eindruck.
Naja, also so ein, zwei Parteien stechen da ja schon raus, finde ich. Ne? Die FDP weiß ja so ganz klarer Kurs, wo sie hin möchte. Die Grünen wissen das auch. Ich finde, die CDU, die strauchelt viel rum. Die SPD, die ist die ganz CDU, viel Alter. An der SPD, an den Grünen sich irgendwie am Orientieren, weil ist ja ganz hip, was die da alle machen. Die Linke, die kippt irgendwie ganz hinten rüber. Und gut, über die AfD reden wir ja gleich. Ne?
Die man so in den Medien sieht, die sind die Leute von den Parteien, finde ich, die sind damit beschäftigt, Leute anderer Parteien mit Dreck zu bewerfen. Das ist so das Hauptdings. Und da haben wir uns jetzt als Podcast gesagt, irgendjemand muss sich doch mal um die Inhalte kümmern, wofür stehen die Parteien. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, uns mal mit allen Wahlprogrammen der Parteien auseinanderzusetzen.
Genau.
Und wollen euch ausschnittsweise natürlich nur diese Wahlprogramme mal etwas näher bringen.
Richtig, genau. Heute geht es nämlich um, klar, einerseits die Parteien und auch so ein bisschen, wofür die stehen. Aber grundsätzlich möchten wir uns mit vier aufregenden Themenbereichen beschäftigen.
Ja, und diese Themenbereiche, die Noah euch gleich noch nennen wird, die haben wir uns natürlich auch nicht einfach so ausgedacht, sondern das Wahlprogramm einer jeden Partei berührt ganz, ganz viele Themenbereiche. Da mussten wir eine Auswahl treffen und da haben wir gesagt, die Auswahl treffen wir ganz einfach. Wir haben uns im Internet mal eine Umfrage angeguckt, was aus Sicht der Deutschen so die wichtigsten Themen sind und haben da die Top 3 genommen und haben uns beide noch auf ein viertes zusätzliches Thema geeinigt. Das heißt, wir werden vier Themenbereiche in jedem Wahlprogramm Streifenwächter sind, erzählt euch nur jetzt.
Genau, Wirtschaft werden wir uns einmal konkret anschauen. Wie steht jede Partei und in welche Richtung möchte sie sich wirtschaftlich entwickeln? Familie und Soziales war uns auch ein wichtiges Thema, weil wir sind ja alle soziale Wesen und wir sind hier in einem psychologischen Podcast. Natürlich geht es ja auch um Menschen und nicht nur um irgendwelche Konzepte und Konstrukte in der Welt, die wir geschaffen haben. Bildung auch ein ganz wichtiges Thema und zu guter Letzt der Klimaschutz, der uns ja wirklich alle berührt. Wir sind alle Teil des großen Problems, dem menschengemachten Klimawandel, und da interessiert uns sehr, wie die Parteien sich aufgestellt haben und wie sie den Klimawandel abwenden möchten.
So ist es, und das noch aus Transparenzgründen. Der Bereich Wirtschaft ist der, wo Noah und ich gesagt haben, nehmen wir noch dazu, und die anderen drei Themen sind tatsächlich laut Umfragen die wichtigsten Themen. Und vom Ablauf her wird das so sein, wir können natürlich nicht alle sechs Parteien, die wir da unter die Lupe genommen haben, in einer Sendung machen. Das heißt, wir haben uns dazu entschlossen, von rechts nach links vorzugehen im politischen Spektrum.
Oder von der Mitte quasi nach links. Ich meine, sie wollen sich ja alle gerne in der Mitte positionieren, genau, als Volksparteien.
Oder sagen wir dann von der Sitzordnung im Bundestag von rechts nach links, das ist vielleicht dann ein bisschen neutraler,
und als visueller,
das politisch auszudrücken. Und so werden wir in jedem Teil dieser Sendung uns einer Partei zuwenden und werden immer als erstes kurz die Partei vorstellen. Dann werden wir so den ersten Absatz oder die ersten zwei Absätze aus dem Wahlprogramm, die Einleitung sozusagen vorzulesen, damit ihr auch so ein Gefühl dafür bekommt, in welchem, ich sag das einfach mal so, in welchem Sound das Programm
geschrieben
ist.
Welche Tonalität wollen die hier eigentlich anschlagen?
Ganz,
ne?
Genau.
Wohin soll es gehen mit diesem Wahlprogramm?
Ja, und dann gehen wir in die vier Themenfelder rein. Auch dort, sei gesagt, werden wir jetzt nicht alles, was im Wahlprogramm drin steht, besprechen. Dafür würde die Sendung gar nicht ausreichen.
Ganz genau so. Sonst würde der Podcast 3 Stunden heute dauern.
Da haben wir uns eben halt auch einfach nur so ein paar Punkte rausgesucht, die uns wichtig erschienen. Und wir hoffen, dass wir euch damit zumindest so einen Eindruck geben können, welche Grundausrichtung, welche Grundidee die Partei so verfolgt oder die Parteien
genau
so verfolgen.
Genau. Und dementsprechend können wir eigentlich mal in die erste Partei reinstampfen.
Ja, und das ist dann die AfD,
die Alternative fürs Denken.
Die Alternative für Deutschland. Hier will ich ja jetzt versuchen, solange es geht, einigermaßen seriös auch zu bleiben, egal bei welcher Partei, so ein kleines bisschen objektiv. Die AfD wurde am 6. Februar 2013 gegründet und hat aktuell in etwa 32.000 Mitglieder. Aktuell ist die AfD weder im Bund noch auf Länderebene irgendwo in der Regierungsbeteiligung, und die Spitzenkandidaten der AfD sind Alice Weidel und Tino Chrupalla. Das Wahlprogramm von der AfD heißt Deutschland, aber normal. Jetzt kann ich nicht sachlich bleiben, weil nach der Lektüre muss ich sagen, das sollte eher heißen Deutschland, aber bekloppt. Aber okay. Und das Umfang des Wahlprogramms sind 103 Seiten. Und ich muss sagen, die sind auch ansprechend gestaltet, was das Design angeht.
Die Regierungspolitiker in Bund und Ländern haben mit ihrer Flüchtlings-Europa- und Corona-Politik die Prinzipien der deutschen Staatlichkeit, des Rechts und der Verfassung vielfach verletzt. Zugleich haben sich die Volksvertreter der etablierten Parteien den grundgesetzlichen, garantierten Parlamentsvorbehalt für alle wichtigen Entscheidungen im Staat ohne Widerstand nehmen lassen. Die Bundesregierung kommt ihrer Pflicht, Vertragsbrüchen und Selbstermächtigungen durch die EU-Institutionen entgegenzutreten, nicht nach. Einzelne rechts- und verfassungswidrige Maßnahmen wurden zwar durch mutige Richter in Hunderten von Urteilen zu Fall gebracht.
Ja, bevor ich jetzt fortsetze, hier sehen wir schon im ersten Absatz, eher EU-feindlich, der Markenkern der AfD ist der Nationalstaat, aber hören wir mal weiter. In unserem Land hat sich aber eine politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Diese setzt die soziale und kulturelle Zukunft unseres Volkes, die Stärke unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstands aufs Spiel und stellt Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und vermeintliche Gendergerechtigkeit über alles. Sie hält die Schalthebel der staatlichen Macht, der politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen. Deshalb halten wir die unmittelbare Demokratie für ein unverzichtbares Mittel, um dem autoritären und teilweise totalitären Gebaren der Regierungspolitiker Einhalt zu gebieten.
So ein bisschen verkehrte Welt, könnte man eigentlich sagen. So ein bisschen, wie sagen wir gerne in der Psychologie, dort geht Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung irgendwie auseinander.
Naja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sag mal, durch die Verwendung von solchen Begriffen wie autoritär, totalitäres Gebaren und was da eben in diesem ersten schon drinne stand, deshalb halten wir die unmittelbare Demokratie für ein unverzichtbares Mittel. Also die AfD versucht hier zu sagen, aufgrund der Argumente, die sie bringt, es ist notwendig, dass wir einen Systemwechsel vollziehen.
Mhm, ganz klar.
Und um nicht zu sagen, ein Umsturz. Und natürlich möchte die AfD das, weil die durch den Umsturz selbst ein Regime errichten wollen. Und wir wissen selber, dass die AfD keine lupenreine demokratische Partei ist, sondern selber zu autoritären und totalitären Gedankengut neigt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, deswegen ist da Vorsicht geboten.
Ich finde es aber auch interessant, wie sie reinstarten. Ne? Sie sagen so, hey, hier, ne, die aktuelle Regierung, die bricht Gesetze und stellt sich quasi gegen das normale Leben und möchte Chaos verbreiten. Und wir sind jetzt die Retter, die Messias quasi, im goldenen Gewand, die euch retten werden durch unsere politischen Maßnahmen, die wir uns ausgedacht haben.
Ich erinnere da nochmal, wir haben in irgendeinem Podcast vor Monaten, also schon lange her, über die Reportage von Thilo Mischke gesprochen.
Ja.
Ne? Und du erinnerst dich an das Ende der Reportage,
ich wo gesagt mich wurde,
für die
Fall.
AfD ist gut, wenn es Deutschland möglichst schlecht geht, genau. Und so weiter und so fort. Ne? Das nur mal so für den Hinterkopf.
Als kleiner Reminder für euch, um zu wissen, warum die so vorgehen. Aber wir wollen uns jetzt noch mal konkreter anschauen, wie eigentlich die AfD das Thema Wirtschaft behandelt. Genau. Also quasi unser Matching Point, Tobi, den wollen wir uns angucken.
Ja, da will ich erstmal anknüpfen an das, was ich eben schon sagte, nachdem du den Text vorgelesen hast. Also ganz grundsätzlich, und das hat ja mit der Wirtschaft ganz viel zu tun, möchte die AfD sowohl raus aus dem Euro als auch raus aus der EU. Wo ich da auch schon sage, so, wenn ich unser Land nach vorne bringen will, klar ist, Deutschland ist der größte Profiteur der EU. Und natürlich würde das der AfD in die Karten spielen, wenn Deutschland aus der EU rausgeht. Denn dann würde es Deutschland schlechter gehen. Und wie wir gelernt haben, wenn es Deutschland schlecht geht, ist das gut für die AfD, selbstverständlich. Mhm. Ja, letzten Endes ist das ja auch nicht so einfach. Andere sind natürlich abhängig von uns in der EU, aber wir sind genauso abhängig von anderen. Gerade jetzt in der Pandemiezeit haben wir das gemerkt, was die Produktion von Masken oder sonst irgendwas auch von Impfstoffen angeht, dass wir da natürlich angewiesen sind auf dieses Geflecht, oder?
Ganz klar, auf jeden Fall. Wir sind ganz klar angewiesen darauf, dass wir untereinander zusammenhalten und sollten vermutlich eher den Fokus darauf richten, unsere, internationale Zusammenarbeit mehr zu stärken, als wieder diese Nationalitäten-Ideologie in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, also wir müssen jetzt erstmal hier unser Land sichern und ähnliches. Ja, nein, wir müssen alle zusammenarbeiten. Also ich meine, im Team funktioniert es halt besser als jeder für sich alleine.
Ne? Da hast du vollkommen recht.
Die AfD will im Übrigen Leiharbeiter ab dem ersten Arbeitstag mit der Stammbelegschaft hinsichtlich der Entlohnung gleichstellen, um Lohndumping vorzubeugen.
Klingt in meinen Ohren jetzt erstmal ganz gut.
Relativ löblicher Punkt, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite bekämpft sich die Partei zum Mindestlohn.
Auf der anderen Seite, das schließt sich doch gar nicht aus.
Naja, sie bekennt sich dazu. Ne? Das ist halt dieses, sie sagt jetzt nicht, ich möchte fördern, dass der Mindestlohn steigt. Ich möchte, dass es den Menschen gut geht, sondern ich bekenne mich dazu. Ich akzeptiere das, aber trotzdem lässt es noch viel Raum auf, wer eigentlich mehr bekommen sollte, beziehungsweise wer abgesichert werden sollte monetär.
Abgesichert werden soll. Ich glaube, wenn du gerade dabei bist, da hat die Partei doch auch was zum Thema Arbeitslosengeld und Absicherung. Und
ganz
so, ne?
Klar, die Partei will den Zeitraum, in dem Arbeitslosengeld 1 bezogen werden kann, verlängern. Das
klingt
heißt,
ja erstmal gut.
Dieser soll sich nach der Dauer der Vollbeschäftigung richten. Und für Hartz-IV-Empfänger soll verdientes Einkommen nicht vollständig mit dem Unterstützungsbeitrag verrechnet werden, sondern dem Erwerbstätigen soll ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes bleiben. Und das soll Arbeitsanreize schaffen.
Okay, auch das klingt ja erstmal positiv. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer so ein Diskussionsthema gewesen, dass wenn jemand Hartz IV bekommt und sich was dazu verdient, dass dann im Prinzip von dem, was er erarbeitet, fast nichts übrig bleibt, weil das irgendwie so stark angerechnet wird.
Ganz klar, ich sehe das auch als eine notwendige Maßnahme, den Menschen, die den Schritt wieder in die Arbeit zu ermöglichen, indem man sagt, das, was du erarbeitest, kannst du auch behalten, weil dann finden wir ja wieder Sinn in der Arbeit, die wir tun. Wir sehen das Outcome. Mhm. Aber da muss ich auch gerne wieder an diesen Mindestlohnpunkt ansetzen. Da muss man dann aber auch schauen, dass der Mindestlohn so hochgesetzt wird, dass man wirklich spüren kann, ich gehe hier für mein Geld arbeiten und es lohnt sich und bleibe nicht nur zu Hause sitzen und verlängere hier mein Hartz IV.
Mhm. No? Aber halten wir auf jeden Fall mal fest, für den Bereich der, geringfügig Beschäftigten oder auch geringfügig Bezahlten und Arbeitslosen scheint es so zu sein, dass die AfD da etwas verbessern möchte.
Ich glaube, das klar. Kann man festhalten. Da frage ich mich aber dann auch wieder so, woher kommt der Anstoß? Weißt du?
Ja, letzten Endes vielleicht, weil viele Leute aus dem Klientel die AfD wählen.
Vermutlich schon, ich denke auch.
Ohne, dass das jetzt gemein sein soll. Aber gucken wir mal weiter. Natürlich, wenn es um das Thema Wirtschaft geht und Besserstellung, so sind Steuern auch immer ein Punkt. Und hier steht auch, die Partei will das Steuersystem vereinfachen und kleinere Verbrauchsteuern abschaffen. Dazu schreibt die Partei so zum Beispiel die Energiesteuer, die Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf Landesebene sollen die Biersteuer und auf der Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer und die Zweitwohnungssteuer entfallen. Das ist jetzt so ein Punkt, der klingt natürlich erstmal gut, bringt aber total wenig, weil das nun mal Steuern sind. Erstens, die kaum Erträge abwerfen und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Zweitwohnungssteuer, wie viele Leute betrifft denn das? So. Und Schaumweinsteuer, ja, da können natürlich die Leute, über die wir eben gesprochen haben, die Hartz-IV-Leute werden jubeln und werden sagen, oh, keine Schaumweinsteuer mehr, dann kann ich mir jetzt mein Champagner viel günstiger kaufen. Das ist ja total super.
Naja, du kannst dir halt auch den 2 € Prosecco noch günstiger kaufen. Am Ende muss man aber auch wieder sagen, das ist ja wichtig, wo kommt das Geld denn an? Also es kommt ja, beziehungsweise, wenn alles nur noch günstiger wird in dem Fall, und du schon günstigere Produkte hast, wie jetzt den 2 € Prosecco.
Nein, aber
wer leidet am Ende des Tages unter dieser Lieferkette
alles
auch?
Günstiger wird, es wird ja im Prinzip nichts günstiger durch den Wegfall von dieser Steuer. Ich meine, ja gut, Schaumweinsteuer, aber im Vergleich zu allen anderen Produkten, die es im Supermarkt gibt, wie viel Prosecco wird dann gekauft? Das ist doch marginal. Das spielt doch im Prinzip überhaupt gar keine Rolle. Ich meine, ein grundsätzlicher Kernpunkt ist ja richtig. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass das Steuersystem mal reformiert gehört,
ja,
grundsätzlich.
Ja,
so.
Ja.
Da brauche ich aber nicht anfangen, jetzt ins Wahlprogramm reinzuschreiben, dass ich die Jagd- und Fischereisteuer abschaffen werde. So, juhu. Die Grundsteuer soll auch verändert werden. Das hilft natürlich vor allen Dingen Hauseigentümern. Also die Wohlhabenden werden hier dann wohl eher entlastet an dieser Stelle. Das also auch nur so ein, wie würde Markus Lanz sagen, so eine Nebelkerze.
Ja, das ist wirklich Nebelkerzenweitwurf, da bin ich ganz bei dir. Die Frage ist aber auch, wie geht das denn weiter? Um wegfallende Steuern für die Kommunen auszugleichen, will die AfD den Verteilungsschlüssel von Umsatz- und Einkommensteuer zugunsten der Kommunen ändern. Ja, wie, frage ich mich gerade. Wie wird das hier definiert? Das ist wirklich auch schon wieder so eine Nebelkerze. Ne? Wir wollen das machen. Okay, cool, aber wie?
Ja.
Ne? Also sag doch mal konkret, was für Sache ist.
Und zum Zweiten ist es ja schön, den Verteilungsschlüssel zugunsten der Kommunen zu ändern. Das haben die Kommunen auch bitter nötig, weil ganz viele Kommunen in Deutschland
jetzt einfach super schlecht.
Ja. So. Und deswegen jetzt auch noch zusätzlich Steuern für die Kommunen wegfallen zu lassen und dann den Schlüssel zu ändern, weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatzpunkt grundsätzlich ist.
Ich weiß es auch nicht.
Na, also da bin ich eher der Meinung, man müsste viel grundsätzlicher an so eine Steuerreform rangehen und das Gesamtkonstrukt mal so ein bisschen überdenken.
Ja, mit Blick auf die Corona-Krise will die AfD vor allem den Mittelstand stärken. Wer ist hier der Mittelstand, ist die Frage. Und die Wirtschaftssektoren, die von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen sind, entschädigen. Ist wahrscheinlich dann auch wieder Richtung Gastronomie vielleicht, ja, Kultur.
Also was ist ja in Ordnung, aber ist jetzt auch nichts Neues. Also da wird in der ganzen Corona-Zeit wird da schon drüber debattiert und es gibt ja auch bestimmte Hilfen, ob die jetzt nur ankommen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es gibt ja schon bestimmte Hilfen
dafür. Es wurde sich bemüht, kann man so sagen.
Ja, und dann steht da, ein Punkt haben wir noch zum Thema
Die Wirtschaft. Partei will nämlich das Land für Technologieentwickler attraktiver machen, vor allem in den Bereichen Pharmazie und Medizin, IT, also Quantencomputing und Weltraumforschung.
Ja, Weltraumforschung ist auch genau das, was wir jetzt brauchen.
Ja, das ist ganz wichtig. Also wir müssen ja gucken, dass wir irgendwann den Planeten verlassen können, um auf dem Mond zu leben. Ne? Also hast du dir da noch keine Gedanken drum gemacht, Tobi? Ich habe mir schon ein Ticket gekauft.
Ja, ich bin, also wie du weißt, in meinem Keller baue ich an dem Podcast-Raumschiff für uns.
Ja, das finde ich super. So
auf
viel.
Jeden Fall, einen Punkt habe ich noch, fällt mir gerade ein, so ein Nachtrag zum Thema Steuern. Was die AfD auch noch machen will, ist den Soli für die Reichen abschaffen. Wir wissen ja, dass der Soli eh schrittweise abgeschafft wurde und nur noch höhere Einkommen den Soli bezahlen. Begründen, und das ist interessant, deswegen will ich das noch nennen, begründen tut die AfD damit, dass der Soli, wenn nur die Reichen ihn bezahlen, ja verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Jetzt ist es mir allerdings neu, dass die AfD eine Partei ist, die so sehr für Gleichbehandlung steht, weil sie ja
das
eigentlich immer
betonen,
dass wir alle unterschiedlich sind.
Eigentlich sind die doch gerne für Spaltung der Menschheit und Unterteilung in, natürlich mögen wir das Wort nicht, Rasse, aber oder Rassen oder Kulturen, naja, ist ja auch egal. Aber das ist schon paradox, wie die hier vorgehen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir schauen uns das Themenfeld Familienpolitik oder auch Familien und Soziales genannt an.
Und da hat die AfD doch mal ganz am Anfang so eine Aussage, ne?
Ich war jetzt gerade ganz kurz perplex und wusste gar nicht, was du von mir willst. Aber okay, die AfD definiert Familie als Vater, Mutter und Kinder.
Rückschritt.
Aber total. Also finde ich auch rein wissenschaftlich gesehen relativ dämlich, weil wir wissen auch, dass grundsätzlich Kinder sich auch wohlfühlen in der Atmosphäre von zwei Vätern oder zwei Müttern. Ne? Also dementsprechend cool, dass ihr das so definiert. Ich würde sagen, rein wissenschaftlich tut das gar nichts zur Sache und rein emotional auch nichts.
Und ist aber ja auch wiederum nicht verwunderlich, dass die AfD so eine Position hat.
Das Nö, überhaupt auch mal nicht. Sagen, ne? Also ich meine, die AfD setzt sich ja auch für geburtenfördernde Familienpolitik
so,
ein.
So, das ist nämlich der nächste Punkt. Wie sie das machen will, lässt sie offen. Allerdings hat die AfD durchaus Ursachen identifiziert, warum wir überhaupt in so einer schwierigen demografischen Lage sind. Dazu schreibt die AfD in ihrem Programm nämlich, die Ursachen für den Geburtenrückgang sind vielfältig. Durch den Ausbau des deutschen Sozialstaats mit Hilfeleistung für alle Lebenslagen hat sich eine fundamental veränderte Einstellung der Bürger zum eigenen generativen Verhalten entwickelt. Die Wahrnehmung des Staates als Helfer in allen Lebenslagen hat die Vorstellung von der eigenen Familie auch als generationsübergreifende Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft ersetzt. Also aus Sicht der AfD ist der Sozialstaat schuld daran, dass wir in Deutschland zu wenig Kinder haben.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Frauenerwerbstätigkeit, die darunter mitspielt, dass Frauen emanzipierter sind und auch selbstbestimmter sind und damit eher den Karriereweg einschlagen, als, naja, sich irgendwie mit Mitte 20 schwängern lassen, was vor ungefähr 50 Jahren der Fall war, um dann die Familie zu gründen, weil der Vater geht ja arbeiten, ne? Also auch so eine leicht schwachsinnige Aussage, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken mal weiter, was die AfD schreibt.
Etwas später in dem Bereich zu Familie und Soziales finden wir eine Forderung, ein Statement der AfD, die vielleicht ein Vorschlag sein kann, was eine geburtenfördernde Familienpolitik sein kann. Denn die Partei positioniert sich ganz klar und spricht sich gegen Schwangerschaftsabbrüche aus und will die Hürde dafür erhöhen. Das ist doch mal eine geburtenfördernde Strategie.
Ja, total. Ich finde das vor allen Dingen aus rein psychologischer Perspektive betrachtet sehr, sehr schwierig und finde das auch desaströs, so ein Statement hinzustellen und das dabei so zu belassen. Also grundsätzlich werden Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche machen, in unserer aktuellen Situation schon nicht wirklich ausreichend gut beraten. Vor allen Dingen, wenn sie aus schwierigen, also prekären Familienverhältnissen kommen oder Kulturen. Ich finde es auch schwierig zu sagen, wir müssen jetzt Hürden dafür erhöhen. Also eine Frau, die vergewaltigt wird und dann vom Vergewaltiger schwanger ist, ist das dann in Ordnung, die Hürde dafür zu erhöhen, dass diese Frau dieses Kind abtreiben kann, weil es am Ende des Tages das Kind vielleicht nicht liebt?
Ich meine, wir können natürlich nicht für die Frauen sprechen, so, aber ich behaupte jetzt einfach mal.
Überhaupt nicht, nein.
Egal aus welchem Grund, ich behaupte einfach mal, auch heute ist es schon so, keine Frau, die abtreibt, macht sich ihre Entscheidung leicht.
Richtig. So, also sowas ist ja wohl überlegt und sowas ist ja nicht aus einer emotionalen Laune heraus, so ach ja, ich werde jetzt mal mein potenzielles Kind umbringen. Sowas ist in der Regel schon etwas schwer Traumatisierendes und das macht mich sauer tatsächlich. Ich finde das auch jetzt aktuell schon super schwierig. Also ich meine, Frauenärzte dürfen auch nur bis zu einem gewissen Grad auf ihre Webseite schreiben, was sie für Schwangerschaftsmethoden...
Ja, die dürfen damit nicht werben, ne?
Genau, richtig. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch schwachsinnig. Warum? Damit wird doch keine Werbung betrieben. Das ist doch nicht, hey, hier, heute 9,99 € Schwangerschaftsabbruch. Ja, genau. Sondern es ist halt, ich biete diese Maßnahme an. Das ist genauso wie, als wenn du zum plastischen Chirurgen gehst und er sagt, ich kann dir den Busen vergrößern lassen, ich kann aber auch deinen Penis abschneiden und dir daraus eine Vagina formen. Also,
zu dem Punkt kommen wir tatsächlich gleich noch.
Interessant.
Aber mach doch gerne mal den nächsten Punkt.
Ja, die Partei will die vollständige steuerliche Absetzung von kinderbezogenen Ausgaben und die Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz senken. Löblich, auch wieder so eine Sache.
Das ist ja dieselbe Diskussion, oder was heißt dieselbe Diskussion? Wir hatten jetzt die Diskussion, glaube ich, mit den Hygieneartikeln für die Frau, dass die halt, warum da nicht der Mehrwertsteuersatz irgendwie niedriger ist oder irgendwie sowas gab es in Diskussionen. Ich glaube, da geht es ja auch darum, was der Punkt reduzierter Satz ist. Klingt jetzt erstmal gut, müsste man sich im
Detail natürlich angucken, welche Artikel damit gemeint sind. Für mich aber auch wieder eine Frage, wer soll das denn am Ende des Tages alles finanzieren, ne? Das ist für mich so der finanzielle Aspekt dahinter. Aber komm, wir gehen mal weiter.
Ja.
Die AfD fordert Kindern in Kitas und Schulen noch nicht mit gewissen politischen und gesellschaftlichen Themen in Kontakt kommen zu lassen und nennt als Beispiel die Klimapolitik, die Gleichstellungsbestrebungen und eine diverse Sexualaufklärung.
Damit ihr mal hört, wie sich das dann im Parteiprogramm tatsächlich anhört, haben wir hier mal zwei Ausschnitte für euch mitgebracht. Ich fange mal an. Kinder sollen frei von Indoktrination aufwachsen, bis sie in der Familie gefestigt und alt genug sind, sich den Problemen unserer Welt zu stellen. Ideologen verschiedener Richtungen versuchen aber, Kinder möglichst früh zu beeinflussen. Das wurde bereits im Dritten Reich und in der DDR in großem Stil praktiziert. Politische Ideologien wie zum Beispiel Genderwahn und Klimahysterie werden den Kindern heute schon im Vorschulalter näher gebracht. Die AfD fordert, Kitas und Schulen von Angst und Hysterie frei zu halten und eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln. Häufig wird die politische Beeinflussung von einer Frühsexualisierung im Sinne diverser Geschlechterrollen begleitet. Die Sexualpädagogik der Vielfalt versucht, Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität zu verunsichern und die Geschlechterrollen aufzulösen. Sie werden dadurch massiv in ihrer Entwicklung gestört. Kinder haben das Recht auf Schutz ihrer Intimsphäre, damit sie ihre Sexualität selbstbestimmt herausbilden können. In Kindergärten muss Deutsch gesprochen werden, darauf müssen Erzieher, Träger und Behörden aktiv hinwirken. Und zu dem anderen Punkt, was du sagtest, hast du noch einen Textausschnitt mitgebracht?
Ja, genau, richtig. Jetzt muss man ja mit dem PC mal kurz drehen, ich kann das wieder nicht lesen. Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, ist die Überschrift. Finde ich auch schon, hallo. Mhm. Die menschliche Spezies besteht aus zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen. Diese Zweigeschlechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, dass bei wenigen einzelnen Personen eine Zuordnung zum männlichen oder weiblichen Geschlecht schwer oder gar nicht möglich ist. Der Mensch ist kein beliebig umformbares Geschöpf, sondern bewegt sich stets in den von der Natur gesetzten Grenzen.
Na, was halten wir denn davon,
Noah? Davon halte ich gar nichts, weil ich muss auch wieder sagen, das traumatisiert Menschen nur. Also feel free to be what you like to be. Ganz im Ernst, ob du jetzt ein junges Mädchen, ein non-binärer Mensch, ein Transgender oder sonst was sein möchtest, ich finde, das hat die Politik am Ende des Tages einen feuchten Scheißdreck anzugehen. Ich finde, das ist auch ein Eingriff in die Privatsphäre, um ehrlich zu sein. Du kannst mir doch nicht politisch vorenthalten, welche mögliche Rolle ich in meinem Leben wahrnehmen könnte, geschlechterbezogen, sondern mir Informationen enthalten, die vielleicht noch das unterstützen, dass ich eventuell dadurch eine psychische Erkrankung in irgendeiner Art und Weise entwickle, weil ich nicht weiß, in welcher Identität ich mich definieren kann. Also Identitätskrisen kennen wir ja, die werden halt vielfältig therapiert und tauchen auch in vielen verschiedenen Störungsbilder oder Erkrankungsbildern auf. Da auch nochmal ein kleiner Hint, wir haben eine klinische Psychologie Doppelfolge gemacht, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, da haben wir auch ein bisschen zugesprochen. Mhm. Und wie gesagt, also ich halte da einfach gar nichts von. Ich finde, das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Punkt.
Ja, mal ganz abgesehen davon, aber das liegt der AfD natürlich fern. Wir wollen ja uns entwickeln zu einer offenen und toleranten Gesellschaft und da gehören nun mal solche Themen eindeutig dazu. Das haben wir in den letzten Jahren aufgrund von vielen Vorfällen gesehen. Um jetzt mal so ein bisschen den Übergang zu schaffen zu dem nächsten Punkt, nämlich zu der Bildung und gleichzeitig ausgehend von dem Thema, über das wir jetzt gerade eben gesprochen haben, habe ich hier noch so eine kleine Textstelle aus dem Wahlprogramm, die da so ein bisschen den Übergang bildet. Alle Fördermittel für die auf der Gender-Ideologie beruhenden Lehre und Forschung sind zu streichen. Politisch korrekte Sprachvorgaben zur Durchsetzung der Gender-Ideologie lehnen wir ab. Gleichstellungsbeauftragte sind abzuschaffen. Das nun mal, also das will ich am liebsten einfach so stehen lassen.
Dann lassen wir das auch einfach so stehen und steigen in den ersten Punkt im Thema Bildung ein. Nämlich die AfD fordert eine stärkere fachwissenschaftliche Ausrichtung des Schulunterrichts anstelle von Kompetenzvermittlung. Ich glaube, da können wir einfach beide die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Worüber haben wir letzte Folge geredet?
Genau, wie passend, dass wir letzte Woche über pädagogische Psychologie geredet haben. Und nicht nur letzte Woche, sondern in den letzten Jahren wurde ja auch immer viel darum geredet, dass es heutzutage aufgrund dessen, dass Wissen so vielfältig überall vorhanden ist, ist es ja viel wichtiger als Kompetenzen in der Schule zu vermitteln.
Natürlich, du solltest deine sozialen Kompetenzen, Medienkompetenzen und so weiter fördern, um irgendwie klarzukommen.
Das ist völlig rückschrittlich, diese Ansicht.
Wie kann man seine Kompetenzen am besten fördern, indem man in einer vertrauten Gemeinschaft auch, seine Schullaufbahn quasi durchlebt, indem man Vertrauen schöpft, indem man eine Bindung hat zu den Mitmenschen, mit denen man sich in der Klasse befindet. Deswegen steigen wir auch gerne mal auf den nächsten Punkt ein.
Ja, nimm einfach mal die nächsten beiden, weil die zeigen ja einfach, wir sprachen eben von sozialen Kompetenzen, die zeigen ja, wie es nicht geht.
Genau, aus unserer Sicht, die AfD befürwortet, nämlich ein mehrgliedriges Schulsystem, also in dem Fall wieder wahrscheinlich Vorschule, Grundschule, Realschule und vielleicht auch Berufskolleg. Am Ende des Tages.
Gymnasium.
Genau, richtig. Also auch wieder eine Untergliederung nach Fremdeinschätzung von Lehrern. Und wir wissen auch alle, dass Menschen, die aktuell oder sagen wir einfach mal, damals, als ich in die Realschule gegangen bin, ich denke, wäre ich anders gefördert worden, hätte ich auch aufs Gymnasium gehen können. Ebenso muss ich sagen, haben viele Mitschüler von mir in der Grundschule die Hauptschule besucht und haben heutzutage Abitur.
Ja, es ist ja, da haben wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal drüber geredet, nach der vierten Klasse zu entscheiden, auf welche weiterführende Schule ein Kind kommt, ist aus meiner Sicht 2 Jahre zu früh.
Ich finde es auch schwierig, dass das durch einen Pädagogen dann entschieden wird, beziehungsweise eine es sind ja mehrere Pädagogen, aber...
Das wird es aber nur bedingt. Im Endeffekt können ja Eltern ihre Kinder auf eine Schule schicken, wie sie lustig sind.
Ja, schon, aber ich meine, die Schulen richten ja sich letztendlich auch nach der Empfehlung. Wenn du... Sagen wir mal, Maximilian hat eine Empfehlung für die Hauptschule. Wird im Gymnasium angemeldet. Ja, gut, komm, wir lassen das.
Das ist ein Thema für eine eigene Sendung.
Ich glaube, wir sind doch beide der Meinung, dass das bullshittig ist.
Ja, natürlich. Genauso wie der nächste Punkt.
Genau. Zudem will die Partei Förderschulen erhalten und Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht in die Regelschulen eingliedern, da diese Schulen das nicht leisten könnten.
Da sage ich doch eher, ja, dann muss ich dafür sorgen, dass die Schulen das leisten können.
Ja, indem man mehr Pädagogen, Psychologen in die Schulen reinsetzt. Zumal ich sagen muss, ich habe ganz viele Lehrerfreunde, und die berichten auch, dass sie einfach mehr Förderpersonal brauchen. Und das ist nicht bei den Menschen, die irgendwie eine Leistungsschwäche haben oder eine Verhaltensauffälligkeit, so, das ist auch bei den ganz Normalen so, weil wir sind alle Menschen und wir nehmen ja auch das von zu Hause mit in die Schule, weil wir da, 60% unserer wachen Zeit irgendwie verbringen. Mhm. Das ist doch nicht normal.
Ja, dann gucken wir doch mal, wenn du sagst, du hast mehrere Pädagogen in deinem Freundeskreis, was die zu folgendem Punkt sagen. Im Wahlprogramm schreibt die AfD nämlich auch, Die deutschen Kulturgüter, Tradition sowie die Geschichte sind immanenter Bestandteil der deutschen Identität. Die AfD wird allen Bestrebungen, dieses aus den Lehrplänen zu entfernen, zu verfälschen oder zu reduzieren, entgegenwirken. Bereits ab der Grundschule müssen diese Inhalte zum Pflichtstoff des Unterrichts gehören. Das fördert Heimatliebe und Traditionsbewusstsein. Das ist doch also ein Schulfach Heimatliebe. Das ist doch das, was wir jetzt brauchen, oder?
Ja, du siehst, wie... Nee. Also wir brauchen wirklich so ein Schulfach wie zum Beispiel liebe Geografie, damit man liebe versteht. Brandys,
ihr könnt das gerade nicht sehen, aber Noah war hier, wie ist das Wort, war hier etwas konsterniert, als ich das eben vorgelesen habe.
Also ein bisschen.
Ungläubiger Gesichtsausdruck.
Ich dachte mir gerade, so falscher Film. Also das kann doch nicht deren Ernst sein. Es tut mir leid, aber wir brauchen weitaus wichtigere Themen, die im Bildungssektor den Menschen vermittelt werden. Und das ist nicht Heimatliebe. Nee. Sorry, das ist wirklich Globalisierung und Geografie oder ähnliches.
Also nichts gegen Heimatliebe, ich liebe meine Heimat auch, aber ich habe das nicht in der Schule gelernt. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, als ich durch unser Land gereist bin und auch durch andere Länder gereist bin.
Das hat auch so ein bisschen was von, wir müssen Heimat jetzt unbedingt halt. Werbung für Deutschland machen. I'm sorry, no. Egal, wir springen mal in einen weiteren Punkt. Schulpflichtige Asylsuchende und Migranten sollen bei nicht ausreichenden Sprachkenntnissen nicht am Regelunterricht teilnehmen, sondern gegebenenfalls in ihrer Sprache unterrichtet werden. Der Unterricht soll auch auf eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland vorbereiten. Finde ich auch bullshittig ohne Ende, weil wir wissen, wir Menschen lernen am besten im sozialen Kontext, wenn wir konfrontiert werden mit unseren Themeninhalten und auch in dem Fall mit der Sprache. Und du kannst einen Menschen nicht fördern in Deutschland, wenn du ihn in einen separaten Unterricht packst mit seiner Heimatsprache.
So dürfen wir natürlich auch gar nicht denken. Die AfD möchte die Leute auch gar nicht fördern. Die möchte die Leute nicht integrieren. Und da ist es natürlich gut, wenn die dann nicht in diese Schulen gehen.
Quasi,
So gesehen, mal ganz abgesehen davon, auf eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland vorbereiten. Nachtrag zu dem Thema Wirtschaft auch. Ähnliches steht auch noch in dem Wirtschaftsteil drin. Da geht es auch darum, Leute zum Beispiel handwerklich auszubilden und sie vorzubereiten auf die Rückkehr in ihr Land, damit sie ihr Land wieder aufbauen können. Es steckt schon eine gewisse Logik drin. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, das ist ja völlig, deswegen auch vorhin Deutschland aber bekloppt, das ist ja völlig widersinnig, weil wir brauchen gerade in den Ausbildungsberufen, brauchen wir Fachkräfte hier in Deutschland und jetzt kommen Migranten hier nach Deutschland, werden als Fachkraft ausgebildet, um sie dann wieder zurückzuschicken, obwohl sie sie hier eigentlich brauchen, das ist ja völlig gaga.
Ist es auch, es ist sehr gaga. Aber dafür soll ja die höhere Abiturientenquote von der AfD abgelehnt werden, beziehungsweise sie lehnt das ab, da ihrer Ansicht nach die Ausbildungsberufe darunter leiden. Diese sollen gestärkt werden.
Bedeutet im Umkehrschluss, wir wollen keine Bildungsgerechtigkeit mehr haben.
Genau das ist es eigentlich. Und der Bachelor-Master, beziehungsweise das Bachelor-Master-System hält die AfD für gescheitert und setzt sich für eine Rückkehr zu Diplom und Magister ein. Ich muss aber auch sagen, da gebe ich da habe ich der AfD einen Punkt, weil seit der Bologna-Reform, finde ich, wurde alles nur noch verkompliziert.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Na, und ich finde, da hat auch irgendwie die Bildung extrem drunter gelitten. Letztendlich konnten wir damals, oder ich meine, das war ja auch noch deine Zeit, oder? Du warst im Bachelor-Master-System,
ne? Ja, war kurz nach der Umstellung, als ich studiert habe.
Ja, also ich finde es sinniger, wenn ich mich in den Studiengang einschreibe und den von A bis Z lerne und dann irgendwie noch was im Nebenfach habe. Aber ja gut, das war jetzt nicht mehr und ich glaube, da werden wir auch nicht hin zurück, aber... Ne? Dann springen wir in was wir vielleicht ändern können. Die AfD lehnt nämlich die Senkung der CO2-Emissionen in Deutschland auf null und den Umbau der Industrie ab.
Und dazu heißt es in dem Wahlprogramm, das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft, in Klammern die große Transformation / The Great Reset, und bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau ab. Hier an dieser Stelle hören wir schon, The Great Reset ist im Moment eine Verschwörungstheorie, die kursiert. Interessant, dass die sogar im Wahlprogramm der AfD auftaucht.
Wundert's dich?
Das wundert mich überhaupt nicht. Haben die halt auch noch so einen Punkt, die AfD bezweifelt nämlich auch, dass die jüngste globale Erwärmung nur negative Folgen haben werde. Und dazu hat Noah euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Wahlprogramm mitgebracht. Mal sehen, was die AfD dazu sagt.
Das Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen.
Na, das ist ja mal ganz was Neues. Vielleicht sollten sich die Wissenschaftler das mal... Also
das Ergrünen das von Grönland finde ich auch
also
super.
Also ich meine, es ist ja klar, dass Pflanzen CO2 brauchen, aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass durch den CO2-Anstieg in den letzten Jahren wir mehr Bäume bekommen haben und mehr und auf einmal alles blüht und grünt. Das ist
verstehe es
ja
halt auch nicht.
Völlig irre. Völlig
also,
irre.
Also ich meine, du kannst dich halt auch mal in einen Raum setzen, der hermetisch abgeriegelt ist und dann kannst du mal den Sauerstoff wegatmen und irgendwann hast du nur noch CO2 in dem Raum und dann kannst du mal gucken, was passiert.
Ja, als weitere positive Folge führt die AfD an, auch wieder Zitat aus dem Wahlprogramm, die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren.
Das ist auch nur ein Gedanke, der irgendwie schwachsinnig ist. Aber gut, die AfD bezweifelt, dass die jüngste globale Erwärmung nur negative Folgen haben kann. Ja, das ist eigentlich auch so, ich sage mal, der Grundkonsens der AfD.
Ja, das
AfD,
haben wir ja gerade eben, das war der Punkt, den wir gerade eben besprochen haben.
Ja, klar, aber trotzdem ist das der Grundkonsens. So, ja, gut, also, die Partei will das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen und lehnt den europäischen Green Deal zur CO2-Reduktion ab.
Auch wenig verwunderlich, das war der übernächste Punkt, dann mache ich mal den nächsten. Sie hält den Kampf gegen den Wandel indes für aussichtslos und sieht es als nicht belegt an, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Dazu verweise ich auf ein Interview, was jetzt allerdings schon, ich glaube, ein paar Jahre alt ist, geführt von Thilo Jung und Beatrix von Storch, wo sie dann sagt, dann soll doch die Sonne bitte weniger scheinen. Dann wird es auch nicht so warm.
Ach so. Ja. Ja, du kannst ja mal eine Mail-Anfrage schicken an sonne@universum.de.
Ja, sonne@universum.de ist gut.
Ne? Also,
ja, dann fliegt doch noch mal über die letzten drei Punkte.
Jo, sie will die Förderung von verschiedenen erneuerbaren Energien und Antrieben einstellen. Logisch. Und auch die Braun- und Steinkohleverstromung.
Klar.
Fördern und zudem tritt sie für die Neueinrichtung von Kernkraftwerken
ein. Ja, das
ein.
Ist ja das Allerbeste überhaupt. Ja, herrlich.
Ja.
Also das zu den Punkten.
Ein herrlich braunes Klimaschutzabkommen.
Ja, genau. Das zu den Punkten. Ich habe nochmal, das ist vielleicht auch ganz interessant, im Wahlprogramm nachgeschaut, welches die häufigsten Begriffe sind, die dort auftauchen und habe mal so die Top 3, die allerdings alle in einem negativen Kontext erwähnt werden. Auf 42 Seiten dieses Wahlprogramms ist die Rede im negativen Sinne von der EU, auf 22 Seiten die negative Rede, wie ihr eben gehört habt, vom Klima und auf 20 Seiten die negative Rede von Migration.
Also ihr merkt, was hier die Signalwörter sind und das spiegelt ganz klar wieder, was eigentlich der Themenkontext der AfD ist.
Total.
Nämlich Flüchtlinge raus, die EU zerstören und letztendlich eigentlich alles einmal quer umdrehen, was gerade geht.
Ja, mein Fazit zu dem Wahlprogramm ist ganz einfach, 3 Punkte. Die AfD hat die Frage von oben und unten verschoben zu einer Frage von drinnen und draußen. Dann sind hier in dem Programm ganz klar zu erkennen die libertär-neoliberale Einstellung von der Frau Weidel und die nationalsoziale Einstimmung vom Herrn Höcke. Die spiegeln sich im Wahlprogramm wieder und tatsächlich nichts, aber auch gar nichts in diesem Wahlprogramm deutet darauf hin, dass es in irgendeiner Art und Weise sozialer zugeht als bisher in diesem Land.
Also lieber Rückschritt statt Fortschritt, aber das kennen wir ja schon von der AfD. Und damit ihr jetzt nicht irgendwie einen Rückschritt erleiden müsst, gedanklich, versuchen wir jetzt eure Nervenzellen aufzubauen. Denn wir wissen ja alle, Musik ist bekanntlich gut fürs Hirn und deswegen geht's jetzt in die
herzlich willkommen zur Late Machado Playlist, liebe Brainies, eurer kleinen musikalischen Pause in Polytember.
Im Polytember. Genau, richtig.
Ja, lieber Noah, was ist denn der erste Song, den du auf die Playlist setzt?
Ich setze heute mal von Willow Smith einen Song auf die Late Machado Playlist, nämlich Wait a Minute. Und du, Tobi?
Ja, ich habe mal wieder versucht, passend etwas zum ersten Teil zu finden und von der Band Shinedown setze ich das Lied Dangerous auf die Playlist.
Dangerous. Und Dangerous ist auch die nächste Partei, die wir uns nämlich angucken. Sie ist nämlich maßgeblicher Bestandteil und unserer Bundesregierung, die CDU/CSU, also die Christlich-Demokratische Union oder Christlich-Soziale Union. Und das Gründungsjahr der CDU war am 26. Juni 1945, von der CSU am 13. Oktober 1945. Aktuell hat die CDU/CSU 399.110 Mitglieder und aktuelle Regierungsbeteiligungen sind unter anderem in der GroKo, in der BAWÜ, in Bayern, in Brandenburg, Hessen, MacPom, Niedersachsen, NRW, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist eigentlich der Kanzlerkandidat? Ihr kennt ihn alle, unser Laschet, Armand Laschet, auch bekannt als der Popstar von NRW und Braunkohleförderer Armin Laschet. So, Titel des Wahlprogramms.
Armin Minion Laschet.
Titel des Wahlprogramms ist das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Umfasst 140 Seiten und das haben wir jetzt gerade eben bei der AfD nicht gemacht. Das machen wir jetzt aber bei der CDU. Wir wollen uns nämlich angucken, wie das eine Plus und Minus durch die Vorschläge im Bundeshaushalt wären. Und das sind minus 33 Milliarden Euro.
Also wollen die richtig was ausgeben?
Ja, die wollen richtig was ausgeben.
Na, dann gucken wir uns doch mal an, wie das Wahlprogramm beginnt. Erstmal, weil wir vorhin auch zum Design bei der AfD was gesagt haben. Ich finde, wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, erstmal ganz bis auf das Titelblatt ein ganz langweiliges Design, was total nervt, ist, dass auf allen Seiten vor jeder Zeile Zeilennummern stehen. Aber nun gut.
Da hat jemand vergessen, vom Exportieren die Funktion auszuschalten.
Möglich ist alles. Gucken wir mal, wie das Wahlprogramm beginnt. Deutschland ist ein starkes Land. Das ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag anpacken, damit es bei uns auch morgen gut läuft. Wir haben starke Betriebe, innovative Start-ups und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und Forscher und eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt. Wir sind ein weltoffenes und sicheres Land, ein Land, das Verantwortung für Sicherheit und Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa und weltweit übernimmt. Die Corona-Krise hat unser Land und besonders Staat und Verwaltung herausgefordert und offengelegt, dass wir in einigen Bereichen schneller, besser und mutiger werden müssen. Wir brauchen einen kraftvollen Neustart nach der Krise. Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen. Dabei wollen wir das Gute besser machen.
Denn klar ist, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles erreicht. Unsere Politik für Wachstum und solide Finanzen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie umfassend handeln konnten. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, für die Impfstoffrevolution und umfassende Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist nicht selbstverständlich und nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis harter Arbeit.
Andi Scheuer, Julia Klöckner.
Unsere Richtung ist klar. Wir wollen den Wandel gestalten, damit Deutschland an der Spitze bleibt.
Bleibt? Digitalisierung? Fragezeichen.
Aber unsere Vorstellung ist Sicherheit im Wandel. Wir wollen stark aus der Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt. Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte.
Ja, ich würde mal sagen.
Wow, irgendwie hört sich das an, wie so ein, als ich das Wort 20er Jahre gehört habe, dachte ich mir so 1920, ja, ne? Fragezeichen.
Ja, ich meine, gut, das würde zu der CDU durchaus passen. Das ist ja schon so eine ewig gestrige Partei, habe ich manchmal den Eindruck. Und für mich hört das auch sich an wie so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Floskeln, die niemandem so richtig wehtun und die sich tendenziell positiv
das
anhören.
Das ist
so.
Führungskräftefachdeutsch. Das ist wirklich mutiger werden, herausfordernd, Potenzial, Schutz, Sicherheit, Revolution.
Stichwort, damit Deutschland an der Spitze bleibt, ein Ergebnis harter Arbeit. Da habe ich also das Stichwort Digitalisierung mal eingeworfen. Das nur, bevor wir jetzt uns gleich mit der Wirtschaft auseinandersetzen. Digitalisierung. Die Union hat vor Jahren schon als erstes mal gesagt, bis Ende 2010 wollen die dafür sorgen, dass alle in Deutschland eine Breitbandverbindung haben. Mhm. Noah, dein Urteil, geschafft oder nicht geschafft? Okay, nächster Punkt. Dann haben sie später entschieden, bis 2014 sollen aber 3/4 aller Haushalte mindestens eine 50 Mbit-Leitung haben. Oh, schade. Bis 2018 soll für alle eine 50 Mbit, auch nicht, Mist. Bis 2021 soll die Verwaltung komplett digitalisiert, auch nicht. Ach Mensch.
Schade. Das hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie war da, glaube ich, der Plan oder die Strategie generell nicht so gut.
Gucken wir mal,
ganz schlau.
Gucken wir mal, was die CDU sagt zu dem Thema Wirtschaft. Und da haben wir mal zwei Textbausteine, zwei Textausschnitte aus dem Wahlprogramm rausgesucht. Das erste lese ich mal vor und das zweite Noah. Das erste hat die Überschrift Unser Entfesselungspaket für die Wirtschaft. Also da können wir jetzt gleich schon mal ganz gespannt drauf sein, wenn wir uns über die Wirtschaft unterhalten, was da alles kommt in diesem Entfesselungspaket. Das klingt ja erstmal super. Und da heißt es zunächst ganz gleich, ob selbstständige und kleine, mittlere oder große Unternehmen, in unserem Modernisierungsjahrzehnt müssen wir es schaffen, dass sie sich mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und neue Ideen umsetzen können. Ein modernes Deutschland ist auch eines, das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt. Wir werden daher ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet, sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das ist also das Erste, da hört man schon, da kann man viel erwarten zum Entfesselungspaket.
Das Entfesselungspaket.
Und da hat Noah gleich mal ein paar Seiten später, finden wir interessanterweise Folgendes.
Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden erreichen und die gesamtwirtschaftliche Schuldenquote auf unter 60% reduzieren. Kannst du das mal größer machen? Ich kann das nicht lesen, Tobi. Dankeschön. Ich brauche eine Brille. Wir werden mit Ende der Corona-Pandemie einen Kassensturz für die öffentlichen Haushalte einschließlich der Sozialversicherung vollziehen.
So, und da sehen wir jetzt ja schon, das ist jetzt, was Noah vorgelesen hat, ist etliche Seiten später als das, was ich vorgelesen habe. Mhm. Aber da sehen wir schon, hier geht es darum, sparen.
Genau.
Und da frage ich mich dann, wenn da steht sparen, was soll dann dieses ominöse Entfesselungspaket sein, was ja dann vermutlich...
Das ist wahrscheinlich wie so ein riesiges Geburtstagsgeschenk, was man damals bekommen hat und dann hat man es aufgemacht und dann war da irgendwie so ein winziges Spielzeug drin, weißt du, so eine Mogelpackung halt. Also, was können wir daraus schließen? Nach Ende Corona will die auf jeden Fall, wollen die erstmal einen Kassensturz machen, ne?
Ja, das für die Sozialkassen und so, oder zu Sozialsysteme. Es gibt auch noch eine andere Stelle, wo ich dann so den Zweifel habe, wie das mit dem Entfesselungspaket funktionieren soll. Wenn ich da nämlich lese, wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist natürlich jetzt mal eine ganz neue Sache im Wahlkampf und im Wahlprogramm, dass Parteien nichts versprechen, was sie nicht einhalten können. Da kann ich nur drüber lachen. Dann geht es weiter durch die,
ja, irgendwie schon, ne?
Durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung,
Digitalisierung.
Ja, durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden oder Steuererhöhungen wären aber der falsche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das unserem Staat finanzielle Spielräume öffnet. Also hier haben wir auf jeden Fall der Markt regelt das Ganze und finanzielle Spielräume sind eingeschränkt. Nochmal Hashtag Entwicklungspaket, Entfesselungspaket meine ich.
Entfesselungspaket 2021.
Wie soll das funktionieren? Ganz abgesehen davon haben wir jetzt auch gehört, Entlastung von Unternehmen taucht da immer wieder auf. Ich erinnere daran, beziehungsweise die CDU sagt also keine höheren Steuern, sondern Entlastung für Unternehmen und kleine und mittlere Einkommen. Das steht da überall drin. Die sagen zwar keine konkreten Zahlen. Mhm. Gleichzeitig sitzt der Kanzlerkandidat Armin Laschet im Sommerinterview im Fernsehen und sagt,
mit mir würde es keine Steuererleichterung geben.
Also entweder kennt er sein eigenes Wahlprogramm nicht?
Ja, die Inkongruenz in Person ist doch diese Partei. Das ist doch so schlimm, dass man sich nicht mal einig sein kann in dem, was man den Bürgerinnen und Bürgern verspricht. Ja. Also ausgeglichene Haushalte, schwarze Null, keine weitere Aussetzung der Schuldenbremse. Entschuldigung, aber wir haben extrem viele Schulden gemacht über die Pandemie und dementsprechend muss man auch gucken, dass man dann Geld wieder einnimmt. Und wie macht man das? Indem man die Steuern erhöht. Und da ist ja die Frage, welche Steuern werden hier erhöht.
Na, aber gucken wir doch mal in das Entfesselungspaket rein. Da haben wir ja auch ein paar Punkte zusammengetragen. Den ersten Punkt, den haben wir jetzt schon gesagt.
Keine höheren Steuern, genau, sondern Entlastung für Unternehmen und kleine und mittlere Einkommen.
Da haben wir eben schon was zu gesagt. Was kommt dann?
Wirtschaft von Steuern und Bürokratie entlasten.
Da haben wir schon wieder Steuerentlastung. Ich meine, Bürokratie entlasten, da bin ich ja vollkommen mit dabei. Mhm. Ne? Aber okay, Steuern entlasten.
Dann. Unternehmenssteuern bei 25% deckeln.
Das ist eine interessante Formulierung im Übrigen.
Deckeln.
Ja, das klingt ja so, als dürfen Unternehmenssteuern nicht über 25% steigen.
Quasi,
oder?
Ja.
Ja. Aktuell ist die Unternehmenssteuer übrigens bei 30%. Das nur mal so.
Ach so, ja, ne? Gut.
Also ja, da geht es um eine 5%ige Entlastung der Unternehmen. Natürlich wieder die Unternehmen, nicht die Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Nein, die Unternehmen müssen natürlich entlastet
werden. Aber wir gucken mal weiter. Lohnnebenkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40% halten.
Okay.
Ja, ist jetzt aber auch sowas, ich persönlich kann mit Lohnnebenkosten im Großen und Ganzen, ja, für mich ist es jetzt nicht so super viel. Ich weiß nicht, wie das bei einem Schwerverdiener aussieht oder bei jemandem, der, bei einem Schwerverdiener, jemand, der Werfer. Ja, ich gucke mit meiner kleinen Werkstudentenbrille da drauf. Ja, so, weiß nicht, ob irgendwie 300 Euro Lohnnebenkosten.
Ich finde dieses Wort Schwerverdiener so geil. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das benutzt. Alle anderen sagen Großverdiener.
Das ist ein Schwerverdiener.
Aber das sagst du ja
da,
schon.
Da wiegt man noch in Goldbarren, Tobi.
Alles gut, alles
naja,
gut.
Gut, aber egal. Keine höheren Spitzensteuersätze und keine Vermögensteuer.
Natürlich komisch, nicht. Warum keine? Die reichen Leute dürfen doch nicht mehr belastet werden. Das ist doch klar. Weird.
Warum denn? Also das verstehe ich auch nicht. Ne? Also wir wollen auch Geld haben. Warum denn nicht an die Vermögensteuer
da
gehen?
Da kommt ja der nächste Punkt. Passt ja, glaube ich, auch ganz gut
der
dazu. Der
Solidaritätszuschlag soll schrittweise für alle entfallen. Komisch. Das zahlen ja nur noch die Reichen in dem Fall.
Ne? Also auch hier wieder die Reichen entlasten.
Wäre sonst nicht solidarisch. Naja, Verschiebung der Einkommenssteuerstufen zur Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen.
Da muss ich sagen, kann man machen.
Sollte man auch.
Allerdings für die Ärmsten bringt das überhaupt gar nichts, nee, weil wenn ich die Einkommenssteuerstufen weiter verschiebe, die Leute, die jetzt schon in den untersten Einkommenssteuerstufen sind, für die bringt das überhaupt nichts.
Das heißt, wir müssen hier auch wieder an den Mindestlohn ran, ne? Komisch. Hat sich die CDU dazu positioniert eigentlich?
Nein, natürlich selbstverständlich nicht, denn die CDU war ja damals auch schon ein großer Gegner des Mindestlohns, als der eingeführt wurde. Och, und haben ja
überraschend.
Also Weltuntergangsszenarien an die Wände gemalt. Was denn passiert, wenn wir einen Mindestlohn einführen?
Alle gehen pleite.
Alle pleite gehen, was weiß
Schiff
ich was.
Schiff geht unter.
Und nichts davon ist natürlich passiert.
Ja, natürlich also nicht.
Da hat sich die CDU schön
weil
blamiert.
Weil sich ja auch Umgebungsbedingungen an gewisse Veränderungen anpassen. Das ist völlig normal, dann werden andere Mechanismen gegriffen. Aber der letzte Punkt ist auch interessant, den die CDU jetzt ausschnittweise präsentiert in ihrem Wahlprogramm. Die Minijob-Verdienstgrenze soll nämlich von 450 auf 550 Euro im Monat steigen, kann ich dir genau sagen. Wenn du Student bist, BAföG beziehst, ändert das gefühlt ein Scheißdreck.
Ja, aber grundsätzlich
also 100 Euro
ist
haben
ja
ist schön,
okay.
Ja, aber dann guck doch lieber, dass du... Weiß ich nicht, die Grenze auf 650 ziehst und den Mindestlohn dann auf 12 Euro anhebst. Also das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, oder?
Da werden wir zu dem Thema Mindestlohn 12 Euro, so viel sei schon mal gespoilert, werden wir, glaube ich, in der nächsten Woche häufiger etwas hören.
Ich denke
bei den Parteien,
auch.
Die nächste Woche dran
ich
sind.
Denke auch.
Ja, dann habe ich abschließend zu dem Thema Wirtschaft auch noch eine Sache aus dem Wahlprogramm. Ich zitiere, gerade auch im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung setzen wir auf die Ordnung des Marktes durch den Staat. Ein starker Staat ordnet die Wirtschaft und bestimmt die Regeln, nimmt aber selbst nicht am Geschehen teil. Das bedeutet, dass wir aktuell in einem sehr schwachen Staat leben offensichtlich, ja, der seit 16 Jahren von der CDU regiert ist, denn der Staat nimmt ja am Geschehen teil. Wenn man sich anguckt, wie viele Subventionen verteilt werden aktuell, dann ist das ein Teilnehmen am Geschehen. Mhm. Und laut der Definition attestieren die sich hier selbst also, dass sie ein schwacher Staat sind. Andererseits steckt da so ein bisschen drin, dass es erstmal darum geht, jetzt schnell noch den Unternehmen die Steuern zu senken und dann sollte sich der Staat zurückziehen und alles wird gut.
Ach so.
Das scheint so das
Rezept zu sein. So funktioniert Regierung heute. Cool. Wir gehen mal in den Punkt Familien und Soziales rein und schauen uns mal an, was die CDU zum Rentenalter sagt. Nämlich, das Rentenalter soll nicht weiter als bis 67 Jahren steigen. Da zeigen schon wissenschaftliche Studien, dass das Bullshit ist, weil wir werden vermutlich bis wir 70 sind arbeiten, so, um den Haushalt deckeln zu können.
Wir müssen jetzt mal gucken, wie das genau im Wahlprogramm formuliert wird.
Gerne.
Jetzt wird es nämlich interessant. Und da heißt es nämlich, unsere Lebenserwartung wächst erfreulicherweise immer weiter. Das Renteneintrittsalter steigt daher in kleinen Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an. Wir wollen den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen. Das heißt, 67 Jahre im Jahr 2030.
Und wir verändern uns demografisch gesehen
weiter. Was ist im Jahr 2035?
Ja.
Also da ist nicht ausgeschlossen, dass das noch weiter ansteigt.
Natürlich nicht, weil das auch einfach schon klar auf der Hand liegt, dass das unvermeidbar ist, dass das Rentenalter weiter steigen wird.
Ich finde die Formulierung auch sehr schön. Wir wollen den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen.
Was ist denn das Regelrenteneintrittsalter?
Naja, 65, 66, 67, je nach Geburtenjahrgang. Jetzt, wenn man Böses denken will, dann könnte man natürlich sagen, okay, kommunikativ steckt in diesem Satz drin, ja, wir wollen, dass die Leute das Regelrenteneintrittsalter erreichen, weil so lange bezahlen sie auch noch in die Sozialkassen ein, was danach ist.
I don't know.
Das ist egal.
Gut, nächster Punkt. Die neue Idee einer Generationenrente. Der Staat zahlt monatlich einen Betrag pro Kind. Hä?
Ja.
Ach so, pro Kind ein. So, oh, hoppala, ich habe den Satz falsch gelesen. Der Staat zahlt monatlich einen Betrag pro Kind ein. Okay, und was ist mit denjenigen, die keine Kinder bringen? Also
ja, da, dann kriegt man vom Staat eben halt auch nichts.
Ach so, und damit soll dann die Geburtenrate wieder gefördert werden, oder was? Interessanter Punkt.
Mir fällt gerade noch ein, ich habe noch mal
hat so ein bisschen was von klassischem Konditionieren, findest du nicht auch? Kriegst einen monetären Anreiz, wenn du ein Kind gebärst. Andernfalls, nö, sorry. Also ich meine, was ist denn mit denjenigen Frauen, die keine Kinder bekommen können, biologisch gesehen? Tja. Was ist damit? Also,
Pech gehabt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zum Thema Mindestlohn. Mhm. Es gibt doch eine einzige Stelle im Wahlprogramm der CDU, wo das Wort Mindestlohn auftaucht. Das taucht tatsächlich im gesamten Wahlprogramm nur ein einziges Mal auf. Mhm. Und zwar an dieser Stelle. Minijobs bedeuten Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vieler mittelständischer Betriebe. Wir werden die Minijob-Grenze von 450 auf 550 Euro pro Monat erhöhen. Und diese Grenze, und jetzt kommt's, mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig überprüfen.
Hm.
Wo ich mir auch schon wieder die Frage stelle, vielleicht kannst du sie mir beantworten, wer entscheidet denn, wie sich der Mindestlohn entwickelt?
Naja, letztendlich die Regierung.
So.
Komisch, oder?
Hier kommt es ja so rüber, die wollen den Mindestlohn im Blick behalten und gucken, wie der sich entwickelt. Also gar nichts tun, mit anderen Worten.
Ja, so. Okay, nächster Punkt. Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen, die nicht anders abgesichert sind.
Da würde ich erstmal spontan sagen, dass ich das durchaus befürworte, weil ich glaube, dass das auch notwendig ist, um dieses Rentensystem, was wir aktuell haben, in Zukunft überhaupt finanzieren zu können.
Klar. Sehe ich nämlich genauso.
Deswegen brauchen wir, da reden wir schon seit langem drüber, wir brauchen mehr Beitragszahler und da eben halt zu sagen, die Selbstständigen auch zu verpflichten, okay.
Das ist schon eine gute Sache, das stimmt schon. Die betriebliche Altersvorsorge soll so gestärkt werden, dass mehr Menschen sie nutzen. Ja, vielleicht muss die betriebliche Altersvorsorge dann auch ein bisschen mehr promoted werden, vor allen Dingen in mittleren und kleineren Unternehmen. Das ist ein Anreizinstrument, was in der Personalentwicklung schon Jahrhunderte gefühlt genutzt wird, aber wenn da halt keine Kohle oder kein Wissen für da ist, dann ist das halt schwierig nutzbar, das Instrument. Ne? Also vielleicht dann auch wieder die kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Mit der CDU wird es kein bedingungsloses Grundeinkommen geben.
Buh,
das ist meine Meinung dazu. Ganz großes Buh brauchen wir aber auch nicht weiter ausführen, denn wir haben dieses Thema schon lang und breit besprochen in einer Podcast-Folge.
Gleich habe ich da aber noch was aus dem Wahlprogramm, aber mach bitte erstmal noch den nächsten Punkt mit dazu.
Sie setzt auf eine Offensive sie setzt auf eine Offensive zur Aus- und Weiterbildung.
Okay, gucken wir mal, was im Originaltext im Wahlprogramm dazu drin steht. Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben in Würde ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns aber nicht geben. Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Wir werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wieder für sich selbst und andere sorgen können. Wir stehen zum Fördern und Fordern. Deshalb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im SGB II beibehalten. Im Klartext bedeutet das, dass weiterhin Leute in Maßnahmen gezwungen werden können, die sie nicht wollen, die ihnen auch nichts bringen, die teilweise menschenunwürdig sind, damit diese Leute dann kurzfristig aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden. Und ansonsten ändert sich eigentlich gar nichts an dem, was wir da jetzt haben.
Gab es da nicht mal so einen schönen Beitrag von Jan Böhmermann, der gezeigt hat, dass beispielsweise hier in Hamburg beim Jobcenter in den Weiterbildungsmaßnahmen Kaufladen gespielt wurde und ähnliches?
Ja.
Ja, das sind Aus- und Weiterbildung. Okay.
Ja, das ist doch zeitgemäß, oder
das
nicht?
Das finde ich auch. Ich kenne aber auch andere Beispiele von Bekannten, die dann arbeitslos geworden sind, weil die Firma pleite gegangen ist und die dann eine Weiterbildung als Projektmanager machen mussten und dann erstmal ausführlichst begründen mussten, warum sie diese Weiterbildung denn bitte machen sollten. Egal. Für Menschen mit Behinderung will die Union eine barrierefreie Umwelt schaffen.
Will ich auch.
Das ist super, ja. Das sollte vielleicht aber auch schon erledigt sein im Jahre 2021. Ja,
eigentlich schon.
Weil behinderte Menschen gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Und ich meine, grundsätzlich ist das doch ein Anspruch, welche jede Kommune haben sollte. Es gibt überall behinderte Menschen oder es gibt auch einfach
aber
Menschen.
Aber die Kommunen haben doch kein Geld.
Ja, sie haben kein Geld, dann muss da halt mal gefördert werden. Dann muss mal vielleicht nicht 1,6 Milliarden Euro während der Corona-Pandemie in die Lufthansa gepumpt werden. Na, wäre doch mal ein Vorschlag. Ist eh so eine aussterbende Technologie. Wir springen in den Punkt zu Tobi ganz, und dann genau, in Bildung.
Genau. Familien und vor allen Dingen Soziales kurz den Punkt abzuhaken. Auch noch eine kleine Statistik. Das Wort Ungleichheit taucht in dem CDU-Wahlprogramm exakt nullmal auf. Das einfach nur mal so als Info. Und um jetzt Bildung anzufangen, haben wir euch auch wieder zwei kurze Ausschnitte erstmal aus dem Wahlprogramm mitgebracht. Ich fange mal an, den zweiten liest Noah dann vor. Jede und jeder soll sich durch Anstrengung, Leistung und Fleiß etwas aufbauen und nach dem eigenen Glück streben können. Dieses Aufstiegsversprechen muss für alle unabhängig von der Herkunft und sozialen Verhältnissen gelten. Wir wollen Aufstieg durch Bildung für alle möglich machen und bekennen uns dabei zum bewährten Bildungsföderalismus.
Yay.
Also da sehen wir schon
das bewährt. Das heißt, dass wieder alles letztendlich beim Alten bleibt.
Gut so,
und
wie es ist.
Wir konnten jetzt jahrelang beispielsweise für eine generalisierte Ausbildung der Pflege kämpfen, weil dort die länderspezifischen Ausbildungsanteile so unterschiedlich ist, dass man fast nur in seinem Bundesland, wo man gelernt hat, arbeiten konnte oder dann irgendwie noch in einem anderen, aber es war super kompliziert. Naja, aber wir schweifen mal nicht ab. Der zweite Abschnitt ist, du musst das nochmal größer machen, Tobi, ich kann das nicht lesen. Super, danke. Damit jedes Kind seine individuellen Lebenschancen nutzen kann und das Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung Bestand hat, müssen alle ihren Beitrag leisten.
Da muss ich ja sagen, das Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung hat ja jetzt schon keinen Bestand.
Also nee. Eben.
Was aber ist da los?
Das ist eine gute Überleitung in den Punkt Bildung. Das Zukunftsversprechen ist nämlich Aufstieg durch Bildung, was Bestand haben soll. Okay, das ist jetzt erstmal die Frage, Aufstieg durch Bildung, ja. Wie soll das genau gemacht werden und warum willst du den Menschen nur an seiner Bildung eventuell festmachen? Vielleicht hat er andere Kompetenzen. Wer weiß es. Ne? Nicht alles ist nur durch Bildung regelbar. Der Ausbau der Kitas und die Weiterentwicklung ihrer Qualität soll gefördert werden. Löblich, das sollte auch schon vor ungefähr 10 Jahren ein Anspruch gewesen sein von der CDU. War es, glaube ich, auch. Ich glaube, das steht jedes Jahr also obligatorisch in den Wahlprogrammen.
Es klingt auch gut und es ist ja auch immer schön, dass dann nicht großartig was dazu steht, wie das dann, Ganze dann geschehen soll. Aber bitte, gerne.
Ja, vielleicht wäre dann aber auch ein höherer Lohn für Erzieher dann mal angemessen, ne? Oder generell höhere Löhne in den sozialen Bereichen. Aber das Thema haben wir vielleicht irgendwo später nochmal. Mit einer weiteren 1 Milliarde Euro sollen Kindern und Jugendlichen geholfen werden, soziale und psychische Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Durch Investitionen in frühe Bildung, Ferienfreizeiten, Familienerholung und zusätzliche Sozialarbeit. Hinzu kommen einmalige Zahlungen von 100 Euro für Kinder aus Hartz-IV-Familien.
100 Euro, wow. Das ist ja Wahnsinn.
Boah, das vor einiger Zeit eine Inflation, ne?
Super. Ja, und wenn ich dann 100 Euro mal auf 18 Monate verteile, die jetzt diese ganzen Lockdowns oder sowas halt anhielten, dann bin ich da bei noch nicht mal 10 Euro pro Monat und Kind. Das hilft den Familien cool. Richtig weiter. Und ansonsten heißt es zu diesem Themenkomplex auch, also grundsätzlich ist das ja eine gute Idee, heißt es, und das finde ich interessant, da schreiben sie im Wahlprogramm, gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen rufen wir Lehramtsstudierende, Senior Lehrkräfte, Anbieter von Nachhilfeleistung und Volkshochschulkräfte auf, schulbegleitend sowie während der Ferien die Kinder und Jugendlichen zielgenau beim Aufholen zu unterstützen. Ah, das ist also der Plan des Staates, einfach den Leuten, die an der Schule arbeiten, zu sagen, pass mal auf, opfert mal bitte eure Freizeit, um den Kindern zu helfen.
Ist ja nicht schon so, dass die sich in der Corona-Pandemie genug irgendwie engagiert hätten und selber voll auf dem Zahnfleisch gingen. Aber hey, tolles Thema, ich finde es auch immer so eine gute Sache. Dass da nicht steht, dass beispielsweise Psychotherapieprogramme ausgeweitet werden sollen oder ähnliches, weil klar ist das schön, wenn Sozialarbeiter helfen und es ist auch schön, wenn es irgendwie eine Familienerholung gibt, ja, aber wie soll die konkret aussehen und letztendlich tragen diese Menschen schwerwiegende Folgen mit oder haben irgendwie einen kulturellen Rückstand oder einen bildungstechnischen Rückstand. Schwierig. Ich finde, das ist eine schwierige Angelegenheit. Da hätte ein bisschen mehr Statement geholfen.
Gerne. Mach mal den nächsten
Die Punkt. Digitale Bildung soll mit einem bundesweiten und EU-anschlussfähigen Plattformsystem verknüpft werden. Für die Entwickler will die Union in einem ersten Schritt 150 Millionen Euro bereitstellen.
Für die Entwicklung, nicht für die Entwickler. Denn es würde ja bedeuten, dass sie die Menschen bezahlen. Das wäre ja gegen. Aber egal, da will ich einfach nur
tun sie ganz, ja letztendlich.
Ganz pessimistisch sagen, ihr habt es vorhin gehört, was ich aufgezählt habe, wie das Thema Digitalisierung unter der CSU in der Vergangenheit gelaufen ist.
Nämlich schlecht.
Wenn wir jetzt auch ein EU-anschlussfähiges Plattformsystem einführen wollen,
ja, dann bin ich aber dann gespannt. Müssen doch vielleicht erstmal Server geschaffen werden, wo dann nicht alle Leute um 9 Uhr auf die Bildungsplattform gehen und die dann erstmal 5 Stunden ausfällt, weil der Server überlastet ist. I mean, sorry, das konnten wir nämlich auch schon ganz oft in der Pandemie sehen. Das BAföG will die Union flexibilisieren und zum Instrument von Bildung und Weiterbildung im Lebensverlauf machen. Wer etwa nach dem Bachelorabschluss zunächst Berufserfahrung sammelt und erst später einen Master erwirbt, soll nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögensprüfung auch nach dem 35. Lebensjahr BAföG erhalten können. Ja, ist ein Point, aber vielleicht macht man erstmal die Hürde für BAföG kleiner. Es nutzen weniger als 50% der Studierenden oder Weiterbildenden quasi BAföG. Vielleicht guckt man auch mal, warum wird der Anspruch vom Kind...
Ist es nicht bisher elternabhängig?
Es ist elternabhängig ja, in einem gewissen...
Ja, die wollen das doch jetzt elternunabhängig machen.
Ja, es gibt elternabhängiges und elternunabhängiges BAföG.
Okay.
Also da muss man auch mal differenzieren. Wir sprechen hier immer alle von elternunabhängigem BAföG. Jeder kriegt 835 Euro Höchstsatz. Das ist gar nicht der Fall. Na? Naja,
aber wie dem auch sei. Aber grundsätzlich, also BAföG zu flexibilisieren,
ist ein guter Punkt, muss man aber auch weiter mal dran arbeiten. Vielleicht macht man da auch erstmal den BAföG-Antrag online, ne?
Ja. Wäre doch Stichwort was. Digitalisierung,
da haben machen, wir machen nämlich nicht, macht nicht jedes Bundesland, macht auch nicht jede Behörde, weil nicht jede Behörde so toll digitalisiert ist. Wir kommen zum Thema Klimaschutz,
ja.
Weil langsam fangen auch an meine Gehirnzellen ein bisschen.
Dann kommen wir zum Thema Klimaschutz.
Die Union.
Ich lese einfach mal vor, was dazu im Wahlprogramm steht. Da heißt es, unser Ziel ist, die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um 65% gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu reduzieren. Und jetzt kommt's, um dann auf einem konkret beschriebenen Pfad im Jahr 2040 88% Minderung und im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Wie dieser konkret beschriebene Pfad aussieht, das wissen wir allerdings bis heute nicht so wirklich. Auch taucht hier das Wort Kohlekraft im Wahlprogramm überhaupt nicht auf. Also da steht auch nicht Kohle bis 2030, 2038 oder sowas. Das ist vielleicht so ein Trigger-Word,
deswegen haben sie es rausgenommen.
Steht da nicht drin. Ja, dann mach mal gerne weiter.
Ich musste kurz einen Schluck trinken. Ja, die Union will Deutschland bis 2045 zu einem klimaneutralen Industrieland umbauen. MEP ist zu spät nach IPCC-Report, aber ist egal. Sie bekennt sich zum Pariser Klimaschutzabkommen und will das 1,5-Grad-Ziel einreichen. Mhm. Wenn wir so weitermachen und auch mit dem Plan, der die Bundesregierung vorgelegt hat zum Klimaschutz, werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das werde nur gelingen, wenn sich Investitionen und Projekte in die Dekarbonisierung sich letztlich als wirtschaftlich erweisen. Ich finde das immer schlimm, dass wir immer irgendwie den Fokus auf Wirtschaft haben müssen.
Ja, der Markt regelt, ne?
Dabei will sie auf innovative Technologien und wirtschaftliche Investitionen setzen.
Ja, Markt regelt, der macht das schon, wir brauchen uns darum nicht zu kümmern.
Klar. Bis 2030 soll die Treibhausemission im Vergleich zum Jahre 1990 um 65% gesenkt werden. Nach IPCC müssen sie bis 2038 komplett auf Null sein. Wie soll das also funktionieren? 45% in, 8 Jahren umzusetzen, wenn wir es nicht mal geschissen bekommen, in 10 Jahren ganze 10% zu erreichen. Wir haben jetzt ganze 7% eingespart, ne? So war das doch.
Ja, ungefähr.
Ungefähr, ne? Die Union setzt auf den Emissionshandel und will diesen zu einem europäischen ausbauen. Super, dass alles immer über Zertifikate laufen muss. Ob das das goldene Ticket ist, who knows. Die Union will Klimaneutralität zu einem Wettbewerbsvorteil der hiesigen Wirtschaft machen. Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz sollen steuerlich besser absetzbar gemacht werden.
Okay, das ist so eine Spur von Anreizsystemen für die Wirtschaft, was wir hier erkennen. Okay.
Ist in Ordnung, aber wie gesagt, ich sag's mal so. Klimatechnologien müssen auch erstmal produziert werden. Das verbraucht CO2. Anreize schaffen, beispielsweise für Unternehmen mit Emissionshandel, auch eine tolle Sache. Aber der Erde ist es scheißegal, ob ich 100 Euro für eine Tonne CO2 bezahle. Letztendlich geht es ja darum, aktiv CO2-Emissionen einzusparen. Nicht nur CO2, wir haben ja immer den Fokus auf CO2.
Ja gut, aber das
was ist
ja
denn mit CO, was ist mit Methan, sowas zum Beispiel.
Ja,
ne?
Und wir haben ja in der vorletzten Sendung haben wir auch schon gesagt, nicht nur Methan, Lachgas durch anorganischen Dünger, bla bla bla. Das gibt natürlich viel. Jetzt haben wir hier die Punkte landwirtschaftlich nicht mit drin in unserer Sendung, so dass wir ja zum Beispiel mit dem Dünger und so wäre ein landwirtschaftliches Thema. Aber letzten Endes ist ja ohne Frage, du sagst ja ganz richtig, auch umweltfreundliche oder klimaneutrale, was auch immer, Photovoltaik, bla bla bla, Energiegewinnung und so weiter, muss erst produziert werden, das verbraucht CO2, das ist so. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, okay, nach der Logik würde es ja heißen, wir müssen aufhören, überhaupt irgendwas zu produzieren. Das ist der Weg. So, das geht ja natürlich auch nicht, da kommen wir auch nicht voran.
Vielleicht müssen wir jetzt einfach schon mal damit anfangen und nicht, wenn am 26.09. die Wahl dann entschieden ist. So, das ist aber gut. CDU und CSU wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen und schneller ausbauen. Zum Energiemix soll die Energiegewinnung aus Sonne und Wind genauso wie nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und Geothermie im ländlichen Raum gehören.
Da können wir ja gucken, was der Kanzlerkandidat der Union in NRW so macht, was das Thema Windkraft angeht. Da verstößt er ja schon jetzt vor der Wahl gegen sein eigenes Wahlprogramm.
Ja, und ich glaube, Luisa Neubauer hat es zitiert bei Markus Lanz letztes Mal. Bayern hat es geschafft, ganze 7 Windräder dieses Jahr aufzustellen. Wow.
Das ist wirklich ein Zuwachs. Leistung.
Die Forschung in der Energieentwicklung soll gefördert werden, um das Land von Stromimporten unabhängig zu machen.
Okay, klingt auch gut.
Ja, wobei wir auch Benchmarking einfach betreiben können zu anderen Ländern wie Norwegen und Schweden. Die schaffen es nämlich, ihren Energiehaushalt deutlich unabhängig grün zu betreiben.
Gerade bei dem Thema finde ich schwierig, wenig Bevölkerung
und so.
Bevölkerungsdichte, viel Platz im Land, bla bla bla, sind halt andere Voraussetzungen. Ich komme mal zum Fazit, zu meinem Fazit, zu dem Wahlprogramm. Mal sehen, was du dann gleich dazu sagst. 3 Punkte habe ich dazu zu machen. Erstmal finde ich, dass dieses Wahlprogramm inhaltlich quasi ein Abschiedsbrief an die Jugend ist. Das ist so mein Eindruck. Und dann will ich in meinem Fazit, weil das ganz gut symbolisiert, noch 2 Ausschnitte aus dem Wahlprogramm einmal vorlesen. Der erste ist: Wir haben für diese Aufgabe die richtigen Werte und Prinzipien. Vernunft statt Ideologie. Grünen-Bashing. Innovation statt Verbote. Grünbashing. Soziale Marktwirtschaft statt sozialistischer Umverteilung. Grünbashing. Chancen statt Ängste. Grünbashing. Respekt statt Bevormundung. Grünbashing. Für Familien christliches Menschenbild und gesellschaftliche Vielfalt statt vorgefertigter Lebensentwürfe für jeden Einzelnen. Wir spielen vermeintliche Gegensätze und unterschiedliche Gruppen nicht gegeneinander aus. Wir verbinden sie. Wie jetzt im Wahlkampf schon gesehen, wird da natürlich ordentlich auf Personen eingehauen und auf Leute, die andere Parteien vielleicht wählen.
Shitshow 2.0 mit Scheiße beschmeißen geht für die CDU safe fit.
Siehste, genau. Und letzter Abschnitt dazu. Ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der Luftfahrt wieder stärker herausstellen und als Schlüsseltechnologie gezielt fördern. Die Entwicklung von Flugtaxen ist zwar noch eine Version für die Zukunft, aber sie wird zunehmend realistischer. Auch hier, Flugtaxen ist das, was wir brauchen.
So ein Schwachsinn. Wer braucht einen scheiß Flugtaxi? Wir haben noch überall schon Elektroroller in der Stadt rumstehen, die einfach unnütz sind teilweise und die Leute am Gehen hin. Dann, sondern...
Ja, dann vielleicht lieber Flugroller.
Wir gehen jetzt in die Late Night Shadow
Play. Aber was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, meine Haare raufen sich nach hinten und zwar selbstständig. Also, Stillstand ist das für mich. Das ist für mich konventionell, traditionell dämlich und es ist...
Die CDU.
Es ist, ja, nee, es ist diesen, da gibt es kein Schlagwort für. Das ist wirklich dieses, wir wollen keinem damit wehtun und eigentlich treten wir auf denselben Zielen aus den letzten 15 Jahren rum. Also es ist nichts Neues und trotzdem wird dieser Bums gewählt. So, hä?
Na.
Ja.
Musik. Hallo Menschen. Durchatmen, runterkommen, Musik hören, ein bisschen abschalten. Wir wissen, anstrengendes Thema, aber wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz, jetzt erstmal ein bisschen zum Erholen, ein bisschen Musik. Noah, was ist dein zweiter Song heute?
Von Tove Lo, Habits, mit dem, Tove Lo, Habits. So, kennt ihr wahrscheinlich dieses Stay High All The Time. Kennt eigentlich jeder. Yeah, und du?
Ja, ich habe auch wieder versucht, es passt auch irgendwie wieder ganz gut, der Liedtitel. Und zwar von der Band Wolfsheim, das Lied Kein Zurück.
Okay, alles klar. Und damit sind wir eigentlich in unserem letzten Teil des ersten Teils des Politembers.
Ja. Und da gibt es dann noch eine Partei, mit der wir uns heute beschäftigen müssen.
Eine weitere konventionelle Partei, würde man meinen.
Nämlich die FDP, die Freie Demokratische Partei, gegründet am 12. Dezember 1948.
Von Christian Lindner.
Das glaube ich weniger. Aktuell circa 70.000 Mitglieder und Regierungsbeteiligung in NRW, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Wie Noah den Namen schon richtig in den Ring geworfen hat, gerade eben Christian Lindner, der Kanzlerkandidat der FDP. Und Titel des Wahlprogramms, ganz progressiv, ist Nie gab es mehr zu tun. Da muss ich an dieser Stelle sagen, das ist ein richtiger Titel. Allerdings auch vor allen Dingen deswegen, weil in der Vergangenheit einfach viel liegen geblieben ist. Aber nun gut. Der Umfang des Wahlprogramms hat 91 Seiten und vom Layout her sieht das so aus, als hätte mein Großvater was mit Word zusammengeklöppelt. Also noch nicht mal ein Blocksatz ist da gemacht worden oder so. Das sieht fürchterlich aus.
Denn die hatten alle keine Zeit, ne?
Dann ist gleichzeitig auch das Wahlprogramm der FDP das teuerste aller Parteien. Wenn alles so umgesetzt wurde, wie die FDP das fordert, haben wir jährliche Minuseinnahmen von 88 Milliarden Euro. Und hören wir doch einfach mal rein,
wie's
in
darf.
Welchem Sound dieses Wahlprogramm.
Ja, wie es darf es nicht bleiben, ne?
Ja,
genau. Nein, wie es darf oder wie es ist, darf es nicht bleiben. Das hat die Pandemie gezeigt. Gespürt haben wir es schon vorher.
Ach.
Denn die Welt ändert sich rasant. Daraus erwachsen Chancen und Risiken.
Ach.
Wenn wir nichts ändern, tragen wir die Risiken und die Chancen ergreifen andere. Trotzdem wurde in Deutschland zu lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Viele haben dem Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne, in dem wir gut und gerne bleiben, ohne dass wir etwas verändern müssen.
Gut und gerne leben ist der ehemalige CDU-Wahlkampfslogan.
Heute wissen wir, das war falsch. Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat, statt schlank und stark. Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sie unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen.
Die Bilanz dieser Politik ist ein Leben auf Kosten der Zukunft. Statt Wettbewerb, Unternehmertum und Innovation zu fördern, setzte die Politik der Großen Koalition auf Altbekanntes und Altmodisches. Statt Wohlstand und Nachhaltigkeit, Wachstum und Klimapolitik, wirtschaftliche Stärke und ökologische Verantwortung zu verbinden, setzte sie auf Verbote und Dirigismus. Statt die Sozialsysteme fit für die Zukunft zu machen, hat sie die Probleme des demografischen Wandels verschärft. Statt für weltbeste Bildung zu sorgen, hat sie zugelassen, dass unser Bildungssystem vielen Menschen keine fairen Aufstiegschancen bietet. Statt Eigeninitiative und die Übernahme persönlicher Verantwortung jeder und jedes Einzelnen zu stärken, verzettelt sie sich in Bürokratie. Und statt für einen handlungsfähigen Rechtsstaat zu sorgen, der die Sicherheit und Bürgerrechte gleichermaßen schützt, hat die Politik die Freiheit der Sicherheit auf einer erschreckenden Art und Weise untergeordnet. Wie es ist, darf es nicht bleiben, das wissen wir. Die gute Nachricht, es muss auch nicht so bleiben. Alles kann besser werden. Nichts ist Schicksal. Wir haben es selbst in der Hand. Das ist unsere Mission. Nie gab es mehr zu tun.
Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was die FDP tun möchte. Und wir springen in den ersten Bereich Wirtschaft rein. Die FDP fordert die Abgabenentlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder auf unter 40% zu senken.
Ah, da haben wir also schon gleich mal als erstes einen Punkt, wo es um fette Steuersenkung geht. Das ist doch mal super.
Genau. Der Spitzensteuersatz soll schrittweise verschoben werden und als Ziel erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greifen.
So, hier muss ich sagen, ich glaube, die FDP weiß irgendwie nicht, worüber sie spricht.
Weil?
Pass auf. Sie spricht, wenn sie Spitzensteuersatz sagt, spricht sie von dem tatsächlich Spitzensteuersatz, so heißt der. Aktuell ist es so, dass der ab 58.000 Euro greift und 42% beträgt. Das ist der sogenannte Spitzensteuersatz. Was hier verschwiegen wird, ist, dass es einen noch höheren Steuersatz gibt. Der liegt nämlich bei 45%, nennt sich Reichensteuer und gilt ab einem Einkommen von 275.000 Euro. Ganz abgesehen davon ist es so, dass Christian Lindner in einem Fokus-Interview gesagt hat, dass er es für skandalös hält, dass der wahre Spitzensteuersatz bei 80% liegt, denn das ist nämlich der Abzug, den Hartz-IV-Empfänger bekommen, wenn sie mehr als 100 Euro in ihrem Minijob arbeiten. So, und da stelle ich mir schon wieder die Frage, was ist denn jetzt der Spitzensteuersatz? Christian Lindner hat ja recht mit dem, was er sagt, das sage ich selten, aber das, was er über Hartz-IV-Empfänger sagt, das ist schon krass mit den 80%. Mal ganz abgesehen davon, dass wir nicht diejenigen sind, die das kommt nämlich auch etwas später im OECD-Durchschnitt besonders hohe Steuern verlangen von unseren Bürgern, denn die Länder Dänemark, Belgien, Portugal, Niederlande, Spanien haben alle einen höheren Spitzensteuersatz als wir. Mhm. Im Wahlprogramm heißt es dazu, wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer, den Chancentarif, was für ein geiler Titel. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift, so wie Noah das eben schon gesagt hat. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Deutschland mittlerweile so hoch wie in kaum einem anderen OECD-Staat. Habe ich ja gerade eben was dazu gesagt, dass das so nicht stimmt. Steuerpflichtige, die das 1,4-fach des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. Ja, richtig, aber das ist nicht der höchste Steuersatz, den wir in Deutschland haben. Will ich einfach nur mal so
ist es auch nicht. Ich finde es auch komisch, dass der ab 58.000 Euro greift. Also ich meine, im Durchschnitt verdient man ja, weiß ich nicht, 40, 50?
Nee, unter 40 glaube ich
sogar. Unter 40 sogar, krass. Okay, weil ich kenne einige andere Berufsgruppen, die halt schon Einstiegsgehalt ab 60.000 haben.
Ja, aber ich glaube, no?
Nach dem Bachelor wohlgemerkt.
Aufgrund deiner Bubble hast du da eine falsche Einschätzung,
das dass kann das durchschnittliche... Sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein.
Ist ja gar nicht böse gemeint.
Wie gesagt, aber trotzdem finde ich, der Spitzensteuersatz, ne, der könnte dann vielleicht auch mal so ein bisschen... Weiß ich nicht, ab 70.000 oder so, oder, naja, ist ja auch egal, ich kenne mich mit Steuern sowieso ganz schlecht aus, ich zahle nämlich das erste Mal in diesem Jahr oder in diesem Jahr zahle ich das erste Mal in meinem Leben Steuern. Naja, wie dem auch sei. Der Solidaritätszuschlag will die FDP komplett abschaffen. Das heißt, die Reichen, denen wird hier wieder mal der Solidaritätszuschlag entzogen.
Ja, und auch durch dieses Verschieben der Einkommensteuer und so werden vor allen Dingen die höheren Gehälter tatsächlich entlastet.
Was ja quasi die Zielgruppe der FDP
genau,
ist.
Genau, die Besserverdiener entlasten, anstatt dass man zum Beispiel sagt, wir erhöhen den Grundfreibetrag, der im Moment, glaube ich, bei knapp 9.000 Euro liegt, auf 10.000 oder 12.000 Euro. Das würde den Geringverdiener deutlich
mit Werbungskostenpauschale, habe ich jetzt gelernt, hast du jetzt ganze 10.486 Euro.
Ja gut, Werbungskosten, die Geringverdiener, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt Werbungskosten absetzen können in den Jobs, die sie machen, das weiß ich gar nicht.
Das ist eine gute Frage. Aber die FDP hat die reicheren Leute und Unternehmen vor allen Dingen als Zielgruppe. Macht sich auch bemerkbar im nächsten Punkt. Die steuerliche Belastung von Unternehmen soll auf den OECD-Durchschnitt von rund 25% gesenkt werden.
Dazu gucken wir mal rein, was so im Wahlprogramm tatsächlich wortwörtlich drin steht. Zwei kurze Ausschnitte. Als erstes lesen wir: dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse, ist das eine Zitat. Und das zweite, das liest Noah euch vor.
Genau, wir Freien Demokraten wollen die Schuldenstandsquote, ja, Schuldenstandsquote Deutschland gemäß dem Maastricht-Kriterien zügig wieder unter die 60%-Marke senken.
Da muss ich direkt mal anmelden oder direkt mal anmerken, ich habe Fragen.
Ja, welche?
Jetzt wird die ganze Zeit von Steuersenkung geredet und Einkommensteuer nach rechts verschieben, um Leute zu entlasten. Und gleichzeitig wird hier wieder davon geredet, keine neuen Schulden zu machen. Da frage ich mich schon, wie soll das funktionieren?
Ja, paradox, oder?
Ja, das ist total paradox.
Wir wollen immer so viel aufbauen und so viel investieren. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie verstehen die Leute nicht, dass sie dann sich von der schwarzen Null verabschieden müssen. Ne?
Tja, gucken wir mal den nächsten.
Außerdem fordert die FDP steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung. Finde ich eine gute Sache.
Gut.
Muss gemacht werden. Die Schuldenstandsquote Deutschlands haben wir gerade eben besprochen. Die Liberalen fordern eine Beteiligungsbremse für den Staat. Beteiligungen wie an der Deutschen Post und der Deutschen Telekom sollen verkauft werden.
Weil ja die Vergangenheit gezeigt hat, dass Privatisierung hier auf jeden Fall die Lösung ist.
Ne? Safe.
Nicht umsonst haben wir jetzt diesen ganzen Ärger mit den Energieunternehmen und so weiter und so fort, mit dem Ausstieg. Also,
das ist ein bisschen schwachsinnig. Super. Bagatell- und Lenkungssteuern wie die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer, die Biersteuer oder die Kaffeesteuer sollen abgeschafft werden.
Na gut, da sind die sich mit der AfD einig. Ja. Alle Steuern, die nicht wirklich was bringen. Auch hier kann ich nur sagen, eine Steuerreform ist ja okay, aber die hier angeführten Steuern von der FDP, die bringen ja kaum was.
Nee, so. Das ist auch wieder einfach nur so ein bisschen nicht Strohmann. Sondern, wie nennt man das denn? Ich hab's vergessen. Ist egal.
Es gibt allerdings tatsächlich etwas Positives zu dem Bereich Wirtschaft noch zu sagen. Etwas, was ich sehr gut finde. Das heißt es nämlich im Wahlprogramm: Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den USA für eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben, und Mittelständlern. Das ist eine Sache, wo ich sage, ja, das finde ich gut. Ob das klappt, sei nun mal völlig dahingestellt. Aber die Idee auf jeden Fall gut.
Und damit können wir eigentlich auch schon in den nächsten Teil reinspringen, nämlich in den Teil Familien und Soziales, und schauen uns hier an, was die FDP eigentlich umsetzen möchte. Die Höhe der Sozialausgaben soll grundsätzlich bei 50% des Bundeshaushaltes gedeckelt werden.
Ja, wortwörtlich heißt es dazu in dem Wahlprogramm: Wir Freie Demokraten wollen die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50% des Bundeshaushalts deckeln. Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushalts für Sozialausgaben, und das ist keine Folge der Corona-Krise in der Hilfe für Hilfen für Betroffene natürlich richtig sind. Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, habe ich mir einfach so aufgeschrieben dazu, und dann, also wenn ich das deckel bei 50% und ich habe nun mal höhere Sozialkosten, was soll ich dann machen? Das bedeutet ja umgekehrt, wir müssen irgendwie den Abbau des Sozialstaates vorantreiben.
Quasi schon. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie will die FDP Betriebskindergärten steuerlich fördern, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung garantieren und Betreuungskosten steuerlich abzugsfähig machen. Ja, ich finde, Betreuungskosten sollten generell vom Staat übernommen werden, weil in die Kita müssen Kinder generell. Und ich finde, das könnten auch alle staatliche Einrichtungen werden, um es mal auf den Punkt zu bringen, die auch gut gefördert werden, in denen die Erzieher auch mehr Geld bekommen. Aber dazu vielleicht später nochmal. Die FDP fordert nach der Geburt eines Kindes einen Partnerschutz, analog zum Mutterschutz für 10 Arbeitstage oder halbtägig für 20 Tage. Alleinerziehende können eine andere Person benennen, etwa Familienangehörige.
Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn das ein bisschen ausgeweitet wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, man könnte sagen, wir schauen, welche Personalmaßnahmen wir ergreifen können, wie flexiblere Arbeitszeiten oder Homeoffice, damit beispielsweise beide Elternteile in Elternzeit gehen können, damit das Kind wohl behütet von beiden Elternteilen aufgezogen werden kann.
Naja, hier geht es ja darum, die bisherigen Möglichkeiten, die es schon gibt, zu erweitern.
Ja, gut, das ist ja vollkommen in Ordnung, ja. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass das das Allheilmittel ist.
Und nein,
letztendlich ist es ja auch wieder ein Ermessen
natürlich
der
nicht.
Unternehmen. Ne?
Es ist ja, ich will jetzt nicht nichts ferner als die FDP zu verteidigen, so. Doch die AfD zu verteidigen, die ich mir noch ferner, ehrlicherweise.
Ah, okay. Das verstehe ich.
Okay, da bin ich ja beruhigt. Aber das ist ja auch nicht der einzige Punkt im Wahlprogramm zu dem Thema.
Richtig, genau. Die FDP plant ein sogenanntes Kinderchancengeld. Es besteht aus einem Grundbetrag, Flexibeitrag, Betrag und nicht materiellen Angeboten.
Okay. Stehen, glaube ich, auch im Wahlprogramm, wenn wir wortwörtlich reingucken, noch ein paar mehr Details drin, aber die grundsätzliche Idee finde ich ja in Ordnung.
Beim Elterngeld Plus soll der Rechtsanspruch um 3 Partnermonate auf eine Gesamtbezugsdauer von 15 Monaten verlängert werden, auch für Alleinstehende. Familien und Alleinstehende will die FDP steuerlich entlasten.
Auch hier sehen wir schon bei den ganzen Punkten, die Noah jetzt vorgelesen hat, meine Güte, da muss ja eine Menge Geld investiert werden.
Auf jeden Fall. Steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das ALG II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfen zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld sollen im Übrigen gebündelt werden.
Das nennt sich dann sogenanntes Bürgergeld. Darüber spricht die AfD immer. Der große Vorteil, wenn man sich das Wahlprogramm anguckt von dem Bürgergeld, ist, dass sie auf jeden Fall mehr Dazuverdienstmöglichkeiten einräumen, was ja grundsätzlich auch okay ist.
Klar. Das Einkommen von Jugendlichen aus ALG-II-Familien soll bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden.
Das finde ich sehr gut.
Ja.
Und das ist tatsächlich sogar sozialer als das, was die SPD in der GroKo bisher durchsetzen konnte.
Das stimmt. Die FDP will mit einem Modell 4x 1000 Euro Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verbinden. Bis zu 1000 Euro beim sogenannten Midlife-BAföG, 1000 Euro steuerlicher Freibetrag für arbeitgeberfinanzierte Weiterbildung, 1000 Euro Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung, ein Startbonus von 1000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente,
zu der kommen wir gleich noch,
der mit jedem neugeborenen Kind steigt, sowie 1000 Euro Sparerpauschbetrag.
Okay.
In der Grundsicherung soll das Schonvermögen steigen, insbesondere das Altersvorsorgevermögen, die selbstgenutzte Immobilie und das für die Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug.
Okay, klingt auf jeden Fall erstmal gut. Dann gibt es noch 2 Punkte, die ich habe.
Es ist halt alles so viel, hier, ich gebe dir Money und gib mir mal kein Geld, alles gut,
diese
Bruder.
88 Milliarden Euro auch zusammenkommen, die das kostet,
ja,
jährlich.
Ja, nee.
So, gucken wir mal zum Thema Familie und Soziales. Gerade Soziales, da zählt ja auch so ein bisschen das Thema Zeitarbeit mit rein, was ja auch kritisch zu sehen ist. Gucken wir mal, was die FDP dazu schreibt. Unter der Überschrift Tarifautonomie in der Arbeitnehmerüberlassung stärken, schreibt die FDP dazu. Zeitarbeit sichert Teilhabe für die Beschäftigten und Flexibilität für die Unternehmen. Da frage ich mich schon,
nein.
Wieso sichert die Teilhabe für
die Beschäftigten? Arbeitnehmerüberlassung ist auch nur ein Instrument, um Personalunterdeckungen in kurzer Zeit irgendwie...
Nochmal, ich stelle mir da die Frage, wie sichert Zeitarbeit Teilhabe für die Beschäftigten?
Null.
Flexibilität für die Unternehmen? Ja.
Ja.
So, dann heißt es weiter, unnötige gesetzliche Sondervorschriften zur Zeitarbeit behindern aber die Integrationsfunktion der Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt und führen zu zusätzlicher Bürokratie. Das wollen wir ändern und zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauer aufheben.
Hey.
Ah, dann kann man also dauerhaft in Zeitarbeit und befristet irgendwo arbeiten. Das ist natürlich
ja,
toll.
Super.
Da freuen sich alle drüber. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und dann gucken wir uns noch einen zweiten Punkt an. Noah hat eben von der Aktienrente geredet. Das ist ja auch etwas, was noch neu ist in Deutschland.
Wer gibt mir denn überhaupt die Sicherheit, dass meine Aktie bei dem Unternehmen, wo ich investiere, gesichert ist?
Ja,
ne?
Du investierst ja gar nicht. Hören wir einfach mal, gesetzliche Aktienrente einführen. Und da heißt es, wir Freien Demokraten fordern die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen. Dadurch endlich für Demografiefestigkeit zu sorgen und das Rentenniveau langfristig wieder zu steigern. Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet. Wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der weiter in die umlagenfinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel 2% des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. In anderen Wahlprogrammen wird auch von dem sogenannten schwedischen Modell gesprochen, weil das in Schweden ähnlich ist. Tatsächlich. Also es geht hier tatsächlich nur darum, einen kleinen Teil dessen, was wir ohnehin schon bezahlen, in die Rentenkasse, nicht in die Rentenkasse einzubezahlen, sondern in so einen Aktienfonds. Völlig zu Recht hast du natürlich gesagt, dass das mit Risiken behaftet ist, wenn es um das Thema Aktien geht. Hier ist aber ja die Rede von einem unabhängig verwalteten und vor allen Dingen auch kapitalgedeckten Fonds, wo das Risiko dann schon geringer ist, als man das sonst so von normalen Aktien kennt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Fakt ist, hier steht auch noch, weil ich es eben sagte, Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktiensparen so erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann. Fakt ist auf jeden Fall ja, dass wir in dem Bereich auch Veränderungen brauchen, um dieses System uns überhaupt noch leisten zu können.
Aber von den Alten hin zu den Jungen, wir schauen uns mal die Bildung an. Ein Prozentpunkt des Mehrwertsteueraufkommens soll zusätzlich in Bildung investiert werden. Rund 2,5 Milliarden Euro. Ja, ich glaube, da muss mehr Geld investiert werden, um ehrlich zu sein. Wir mussten alle mal in die Schule, unsere Kinder müssen in die Schule und dann sollen sie doch auch in eine gute Schule gehen, wo sie gut betreut werden, wo viele Lehrer sind, die auch vernünftig bezahlt werden, wo Schulpsychologen und Sozialarbeiter sind, die auch wirklich die Betreuung da sicherstellen, Integrationshelfer und ähnliches, weil momentan, also mit 2,5 Milliarden Euro für die ganzen Schulen in Deutschland, ist ein bisschen wenig. Ne?
Ja, also da habe ich auch gesagt, ich meine, das ist sehr gut. Ich stelle mir dann auch wieder die Frage, wo soll das herkommen, das Geld so. Aber grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Weiter heißt das so zum zweiten Punkt im Wahlprogramm. Wir Freien Demokraten fordern Makerspaces an Schulen. Kreativzonen, in denen digitale Medien eine zentrale Rolle spielen. Dabei setzen wir auch auf verstärkte Kooperation mit außerschulischen Initiativen.
Ja.
Man könnte auch sagen mit Lobbyverbänden.
Genau.
Wir Freien Demokraten fordern die bundesweite Einführung der Schulfächer Wirtschaft und Informatik. An deutschen Schulen werden sie immer noch nicht ausreichend angeboten, obwohl sie heutzutage wie Rechnen, Lesen und Schreiben zum Basiswissen gehören sollten. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse über unser Wirtschaftssystem mit auf den Weg geben und ihnen Gründergeist sowie Innovationsfreude schon im Schulalter fördern.
Finde ich grundsätzlich nicht schlecht.
Ja. Ich würde eigentlich lieber über die Möglichkeiten von alternativen Wirtschaftsformen und Unternehmen in der Schule reden, anstatt über das, was wir jetzt gerade haben, was ja aus unserer Sicht ein Auslaufmodell ist. Letzter Satz zu dem Punkt: Zivilklauseln oder das pauschale Aussperren von Unternehmen, Parteien sowie der Bundeswehr lehnen wir im Bildungsbereich ab. Das heißt, gerne sollen Unternehmen Werbung machen, Lehrmaterialien zur Verfügung stellen, die Schüler in eine bestimmte Richtung lenken, gerne sollen Parteien in der Schule Werbung machen können und so.
Hey, super. Klasse. Das heißt, da haben wir nochmal einen weiteren Ort, wo Werbung gemacht wird und gezielt influenced werden kann. Reicht ja nicht schon, dass das auf Instagram der Fall ist. Aber der Bildungsföderalismus soll über eine Grundgesetzänderung reformiert werden. Bund und Länder sollen zusammen die Qualität im Bildungswesen sichern. Ja, finde ich eine gute Geschichte eigentlich, ne? Die sollen das mal gerne zusammengestalten, dass das auch alles ein bisschen standardisierter und einheitlicher in Deutschland geregelt wird und nicht jedes Land für sich. Talentschulen sollen Probleme in kinderreichen Stadtteilen und sozialen Brennpunkten abfedern.
Auch hier, ja, jede Unterstützung ist da, glaube ich, willkommen.
Klar.
Wie ich die jetzt nur nenne, sei mal dahingestellt.
Der Erziehungsberuf soll attraktiver gemacht werden, ohne Schulgeld und mit Vergütung. Ja, ja, und das bitte gerne auch in der Altenpflege und auch gerne nochmal in der Krankenpflege.
Das ist ja Gesundheitswesen, ja, das haben wir ja hier ausgeklammert.
Ganz klar, bewusst, ne? Aber ja, bin ich halt vollkommen für. Die MINT-Bildung, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik soll ausgeweitet werden. Mädchen und Frauen sollen gezielt im MINT-Bereich gefördert werden. Bei der Digitalisierung von Schulen und Unterricht müssen laut FDP Bund und Länder ihre Kooperationsmöglichkeiten besser ausschöpfen.
Ja, bin ich auch vollkommen dabei.
Das sehe ich genauso, aber das ist auch schon wieder so ein Thema von vor 400 Millionen Jahren, ne?
Nächster Punkt.
Ein elternunabhängiges BAföG, beziehungsweise ein elternunabhängiger BAföG-Kasten wird jetzt mal im FDP-Programm näher beschrieben, was interessant wird, weil darüber haben wir uns ja gerade eben mit bei der CDU drüber unterhalten. Wir Freien Demokraten wollen einen elternunabhängigen BAföG-Baukasten einführen. Die freie Wahl des Studiums darf nicht länger von der Unterstützung der Eltern abhängen. Studierende sollen analog zum bisherigen Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag der Eltern einen monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro erhalten. Weitere 200 Euro sollen bei ehrenamtlichem Engagement oder Nebentätigkeiten als Zuschuss gewährt werden. Darüber hinaus soll ein monatlich anpassbares, zinsfreies und erst bei gutem Einkommen rückzahlbares Darlehen die notwendige finanzielle Flexibilität sichern. Ja, ist eine gute Sache, finde ich grundsätzlich. Dadurch wird auch nochmal soziales Engagement mehr gefördert, beziehungsweise Ehrenamt kurzum, wo einfach Unterstützung ohne Ende gebraucht wird. Finde ich aber auch wieder schwierig, weil letztendlich gehen ja beispielsweise Studierende ganz viel in der Gastronomie arbeiten, damit sie da mehr Geld verdienen. So, wenn du jetzt 200 Euro dazu verdienst, weil du Ehrenamt machst, das ist eine tolle Sache und du hast auch deinen sozialen Aspekt irgendwie befriedigt, aber du bist am Ende des Jahres nicht um mehr Geld reicher, was du als Student dringend brauchst.
Ja, du musst es ja auch nicht in Anspruch nehmen, kannst ja auch arbeiten gehen und es ist ja auch nicht die Rede davon, wie groß der Umfang ist von diesem sozialen Engagement und so. Was ich einfach, also der kritischste Punkt, den ich an dem sehe, was du gerade vorgelesen hast, ist so diese Formulierung, dass erst ab einem guten Einkommen muss das überhaupt zurückbezahlt werden. Da wird mir jetzt fehlen, was ist das gute Einkommen? Wer, über welche Höhe sprechen wir da?
Das denke ich mir genauso. Ne? Aber auch
BAföG bleiben wir, achso, nee, bitte.
Es soll nämlich noch was eingeführt werden. Ich glaube, das wolltest du jetzt aber gerade anbringen.
Ja, genau, weil es gibt ja noch eine andere Form von BAföG. Du hast es vorhin schon angesprochen. Diese Midlife-BAföG hast du vorhin schon vorgelesen.
Genau.
Die Freien Demokraten wollen einen Midlife-BAföG von bis zu 1000 Euro im Jahr einführen. Darüber hinaus soll in einem persönlichen Freiraumkonto, unabhängig vom Arbeitgeber, das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglicht werden. Damit schaffen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. Das finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Ne, wir alle kennen das, aber es ist ja zunehmend so, dass man irgendwann im Leben auf einmal feststellt, ich möchte mich doch nochmal irgendwie verändern, anders orientieren, weiterbilden, sonst irgendetwas. Und das kann ich ja nur unterstützen, wenn das Ganze gefördert wird.
Natürlich. Wir kommen zu unserem letzten Punkt, dem eigentlich wichtigsten im Wahlprogramm, dem Klimaschutz. Dem Klimaschutz. Wenn du cleaner bist, ist es super.
Ja, da will ich mal einsteigen mit dem Klimaschutz, mit dem Thema Bahn. Da geht es jetzt noch nicht direkt um Klimaschutz, aber wir wissen ja, Mobilität spielt beim Klimaschutz auch eine große Rolle.
Natürlich.
Und da hat die FDP für die Bahn auch eine ganz tolle Idee unter der Überschrift Bahnverkehr privatisieren. Mehr Wettbewerb auf der Schiene, schreiben die im Wahlprogramm. Wir Freien Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahnbetrieb der Schiene trennen und den Betrieb privatisieren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Besetzt bedeutet übersetzt, die Schienen, also das ganze Verkehrsnetz, das, was teuer ist und die großen Kosten verursacht, bleibt beim Staat. Der hat sich um den Ausbau und die Instandhaltung zu kümmern. Und die Wirtschaft, die kann dann das fröhlich nutzen, was wir mit unseren Steuergeldern bezahlen und kann auf der Schiene dann als Privatunternehmen Geld verdienen.
Dumm.
Der Markt regelt, sage ich jetzt mal. Hm.
Die FDP will Klimaschutz und Ökonomie besser verbinden. Oh Wunder, oh Wunder.
Ja,
die Energiewende soll über den Wettbewerb am Markt und Innovationen funktionieren.
Auch hier wieder der Markt regelt. Hier für Interessierte unter euch lohnt es sich mal zwei Dinge zu googeln, sag ich mal, einmal das Jevons-Paradoxon und den Rebound-Effekt. Das scheint die FDP nämlich total zu vernachlässigen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, es sei denn, du kennst die.
Den Rebound-Effekt habe ich von dir schon mal gehört, aber das Jevons-Paradoxon?
Nee. Okay, das Jevons-Paradoxon sagt zum Beispiel aus, ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, wie, ist zwar schon lange her, aber die ersten Glühlampen, die es gab, so, die waren relativ teuer. Das konnten sich nur die Reichen leisten mit dem Strom. Und dann wurde die Glühlampe mit einem Wolframdraht erfunden, die wesentlich länger hält, die weniger Strom verbraucht, auf einmal erschwinglicher war. Ja, und das hatte dann, weniger Strom verbraucht, ist ja wichtig im Zusammenhang hier mit dem Klima. Diese Erfindung hatte zur Folge, dass viel mehr Strom verbraucht wurde, weil viel mehr Leute sich das leisten konnten. Und das ist das, wie die Wirtschaft halt funktioniert. Deswegen will ich das an dieser Stelle sagen, wenn ich das alles dem Markt überlasse, dann wird der Produkte entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und günstiger sind. Das können sich dann mehr Leute leisten und deswegen wird der Stromverbrauch steigen. Das ist dieses Jevons-Paradoxon, obwohl wir eigentlich den Stromverbrauch senken wollen. Das heißt, ich kann das nicht einfach nur dem
Markt überlassen. Funktioniert nicht, das stimmt schon. Ergibt Sinn. Gesetzlich vorgegebene Technologien und die Förderung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz, also der EEG, will sie stoppen.
Dazu schreibt die FDP in ihrem Wahlprogramm: Wir Freien Demokraten wollen erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen und die Förderung nach dem EEG beenden. Gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien und staatlich garantierte Abnahmepreise lehnen wir ab. Ja, also das bedeutet übersetzt, der Staat kann nicht mehr vorgeben, wir wollen Windenergie und Solarenergie ausbauen, sondern der Staat kann nur sagen, wir wollen bis Zeitpunkt X klimaneutral sein. Alles andere macht die Wirtschaft.
Ja, Prost Mahlzeit, würde ich mal sagen. Der Markt regelt. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sieht die FDP neben Strom als zweite Säule des künftigen Energiesystems. In jedem Fall, ja, Wasserstoff ist sehr energieeffizient in der Herstellung. Statt einem Verbot von herkömmlichen Verbrennungsmotoren will die FDP auf klimafreundliche synthetische Kraftstoffe umstellen.
So. Noah hat es eben schon angesprochen mit der Effizienz von den unterschiedlichen Technologien. Wir können das ja immer nur aus unserem Standpunkt jetzt beurteilen, wie jetzt der technische Stand ist. Das Problem ist, im Gegensatz zur FDP wissen wir beide auch, wir müssen jetzt anfangen zu handeln.
Genau.
Das ist das Ding so. Und einfach nur mal Zahlen nebeneinander stellen. Stand jetzt. Elektromobilität oder Elektroantrieb hat aktuell nach Abzug aller, was man da alles abziehen kann, eine Effizienz von 73%. Das ist der technische Stand jetzt. Wasserstoff 22%, synthetische Kraftstoffe 13%. So, deswegen ist diese Idee, ich bin schon der Meinung, man soll natürlich in die Richtung weiter forschen. Keine Frage. Aber deswegen zu sagen, wir heben das Verbot von Verbrennungsmotoren und diese ganzen Geschichten auf und lassen auch das wieder einfach mal den Markt regeln.
Schwierig.
Danke, genau dasselbe Wort wollte ich auch gerade verwenden.
Auch sind Kunststoffe vielfältig einsetzbar und günstig. Durch ihr geringes Gewicht werden CO2 eingespart und sie sind gut recycelbar. Cool. Ja, ich dachte, wir wollten weg davon.
Ja, da hatte ich auch mal von gehört, so Mikroplastik und all sowas. Ne,
aber zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen setzt die FDP auf Bioökonomie. Als Beispiele nennt sie Klebstoffe aus Pflanzen, Smartphone-Displays aus Zucker oder T-Shirts aus Kaffeesatz.
Gibt es ja alles tatsächlich teilweise ja, schon.
Ja, das ich ist aber nicht gut, raw. Also ich meine, das lässt sich nicht gut verkaufen. Das ist es halt.
Ja, deswegen, ich finde ja grundsätzlich die Idee, so etwas zu fördern, beispielsweise ja, gut.
Das ist aber auch wieder nur ein Lückenfüller, habe ich das Gefühl. Also steckt da wirklich eine ernste Absicht hinter? Das ist die andere Frage.
Ernste Absicht der FDP, meinst du?
Ja.
Nein, der Markt regelt.
Natürlich. Die Liberalen bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen. Cool.
Ja, das tun ja fast alle.
Die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und zur Klimaneutralität bis 2050. Viel zu spät. Als Hauptinstrument favorisiert die FDP den CO2-Emissionshandel. Wird auch nicht alles regeln. Richtig. Klimaschutzprojekte in anderen Staaten, etwa zur Waldaufforstung, sollten auf die eigene CO2-Bilanz angerechnet werden können. Sehe ich nicht so.
Ich auch nicht. Aber es gibt tatsächlich einen wirklich innovativen und interessanten Vorschlag, das muss ich sagen. Da heißt es unter der Überschrift Klimaschutz richtig machen, sozialen Ausgleich einführen, heißt es, darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen Betrags, also einer Klimadividende, an jede Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten. Das bedeutet, dass durch diesen CO2-Bepreisung, durch die ganzen Geschichten bezahlen wir ja eben halt für bestimmte Dinge mehr Geld. Und das bedeutet, dass dann sozusagen am Ende des Jahres ausgerechnet wird, wie viel haben die Deutschen im Durchschnitt bezahlt und dass das dann quasi zurückgezahlt wird an alle. Und das bedeutet wieder, dass derjenige, der viel verbraucht hat, weniger zurückbekommt und derjenige, der wenig verbraucht hat, mehr zurückbekommt und dadurch belohnt wird, dass er wenig verbraucht hat. Und das finde ich an sich eine
ja, ist eine ein Anreizinstrument,
Idee,
natürlich, klar.
Worüber man
aber schult das kann. Letztendlich den Verbraucher oder Konsument in seinem Konsum?
Naja, also sicherlich muss man natürlich den Leuten aufzeigen, wie kann ich denn Energie sparen und auch dabei unterstützen, keine Frage.
Ich denke,
aber
das
sozusagen
ist auch ein erster Schritt.
Den Bürger, der wenig verbraucht, dafür zu belohnen, finde ich auf jeden Fall einen richtigen Ansatz.
Ja, ja.
Letzter Punkt zum Thema Klima, der auch wieder mit Mobilität zu tun hat, typisch FDP tatsächlich, ist der Mobilität der Zukunft made in Germany. Wir Freien Demokraten wollen die Zulassungs- und Testverfahren für neue Technologien vereinfachen und die Innovationsförderung voranbringen. Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen und da haben wir sie wieder, Flugtaxis wollen wir gezielt fördern und
Warum
den rechtlichen Rahmen dafür
schaffen.
Ja, und auch Hyperloop, Frank Thelen lässt grüßen auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie ich dann in Zukunft mit dem Hyperloop durch Mecklenburg-Vorpommern fahren kann.
Ja, gefühlt gar nicht, aber...
Genau.
Ja, ihr merkt, dass die heutige Podcast-Folge ziemlich kurios war und auch sehr eindringlich.
Ich will noch kurz mein Fazit ziehen.
Zieh gerne dein Fazit.
Drei Punkte. Erstens. Das Wort Ungleichheit kommt auch in diesem Wahlprogramm insgesamt nullmal vor, egal in welchem Bereich. Zweitens, es ist das teuerste aller Wahlprogramme. Und drittens, das ist so ein magisches Dreieck oder Viereck, keine Ahnung. Wir haben es hier zu tun mit gigantischen Steuersenkungsforderungen bei hohen Mehrausgaben, Schuldentilgungsturbo und das ohne neue Schulden zu machen. Da frage ich mich einfach, wie soll das funktionieren?
Ja, für mich hat das ganz viel den Touch von, ey, wir wollen super viel Geld wieder einsparen und wir wollen höchst innovativ sein, aber dazu müssen wir investieren. Wir sagen euch aber nicht, dass wir da investieren müssen und dass ihr dann am Ende wieder zahlen müsst, beziehungsweise dass es super viel Geld kostet. Die jüngere Generation wird da ein bisschen mit reingenommen. Okay, cool, es wird ein bisschen vermehrt auf soziale Sachen geschaut. Ich finde, das ist aber auch alles nur Mittel zum Zweck, damit mehr Wählerstimmen generiert werden in der unteren Altersgruppe.
Also auf soziale Sachen, das haben wir ja auch gesehen, wird hier
man hört halt viel, die Unternehmen, die machen das schon und der Markt, der regelt das auch irgendwie.
Das ist ja auch der Markenkern der FDP.
Schön viel Verantwortung wegschieben. Ne?
Total neoliberal, noch nicht mal irgendwie ordoliberal, nein, neoliberal, schön weiter. Aber nun gut. So ist das, liebe Leute. Die Sendung hat mal wieder ganz schön lange gedauert. Was heißt mal wieder? Ganz schön lange gedauert. Aber ich glaube, bei dem Thema ist das auch angebracht. Das wird vermutlich nächste Woche
nicht
ähnlich
anders
sein, weil drei Parteien fehlen ja noch. Freut euch auf die Programme und freut euch darüber, dass wir das machen, weil eins können wir euch sagen, diese Wahlprogramme zu lesen, sind keine Freude. Also wer intellektuellen Anspruch hat und auch gute Literatur mag, der sollte die Finger von Wahlprogrammen lassen. Die sind teilweise so scheiße formuliert. Deswegen haben wir auch viele Ausschnitte immer so vorgelesen, damit ihr mal hört, wie das auch so formuliert wird.
Es wird halt sehr viel ausweichende Sprache genutzt, ne? Das merkt man schon direkt.
Genau, so ist das. Also nächste Woche gibt es den nächsten Teil. Freut euch darauf und bis dahin überlegt,